Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias.
Magst du dich noch einen Tacken lauter drehen? Nicht viel, nur so ein bisschen.
Ja.
Wunderbar. Geht's dir gut?
Ja, dir. Sonne scheint.
Ja, bei uns schneit es.
Aha.
Ja.
Hast du den falschen Monat gebucht?
Eigentlich nicht. Man könnte auch anfangen mit leise rieselt der Schnee. Bei gerade hat es angefangen zu hageln. Das heißt, wenn es hier so zu klopfen hat, dann ist das niemand, der aus dem Schrank raus möchte, der dort eingesperrt ist, sondern eher die Hagelkörner auf der Dachschrägen.
Vielleicht bildet es mir ein, aber ich höre definitiv Hagelkörner bei dir im Hintergrund.
Sehr gut, sehr gut.
Die Atmosphäre auch.
Genau. Ja, und dementsprechend ist es ja gut, dass wir mal einen Tee der Folge haben.
Oh ja.
Weil ich habe mir jetzt heute mal eine große Kanne Earl Grey gemacht.
Also eine große Kanne.
Ja, also kein Becher, sondern ich dachte mir so, ja, der Kamin unten ist schon an, damit es muckelig warm wird im Haus. Und
oh Gott.
Anni hatte gestern schon Plätzchenbackallüren.
Befinden wir uns gerade auf dem gleichen Planeten? Ich möchte nur sicherstellen. Also ich befinde mich gerade auf der Erde.
Ich mich auch. Ich befinde mich nur in Oberbayern.
Und also, okay. Also hier scheint gerade ausnahmsweise mal die Sonne, nachdem es gestern auch abwechselnd gehagelt hat und starke Regen flutet hat. War heute? Naja.
Nee, es hat sogar gefroren heute Nacht. Wir mussten den Salat schon abdecken und die Erdbeeren, damit wir uns nicht erfrieren.
Oh Gott, das ist so traurig. Ich hoffe, keine Blumen erfrieren oder sowas.
Nö. Dafür, wir haben vorgesorgt.
Sehr gut.
Ja, Mensch, eine richtig schöne letzte Anhangfolge liegt vor uns, oder?
Ich muss meinen Tee auch noch erwähnen.
Oh, ja, Kulpa, natürlich. Was hast du denn Leckeres aus einem Adventskalender-Tee?
Es ist tatsächlich heute das letzte Tütchen habe ich aus meinem alten Tee-Adventskalender geholt. Ich habe zum Glück schon einen neuen gekauft, als Advent war. Ich trinke einen Basenkräuter-Tee. Und in dem sind viele lustige Dinge drin, zum Beispiel blaue Malve in Klammern Käsepappel, was mich schon mal direkt abschreckt.
Okay.
Dann Zitronenmelisse, Brombeerblätter, Krause, Minze, Holunderblüten, Lindenblüten und Kornblumen.
Oh je.
Ja, und damit auf Wiedersehen, Simaria Adventsteekalender.
Tja, wenn die eine Adventstür zugeht, öffnet sich woanders eine neue.
Ich bin auch schon sehr gespannt auf den anderen Tee-Adventskalender.
Ja.
Ob der andere Dinge bereithält.
Ja, ich habe als erstes Blasentee verstanden und ich dachte mir so, oh, Kamille und solche Sachen, aber nee, Basentee.
Basentee, ja. Ich habe den Adventskalender nicht in der Apotheke gekauft.
Hätte sein können, dass das irgendwie für füge sich hier eine sehr hohe Zahl Einjährige ist.
Es wäre aber auch lustig, wenn es einfach so einen Tee-Adventskalender in der Apotheke gibt und man kriegt doch immer passend die Krankheit dazu.
Medikamenten-Roulette.
Heute Kopfschmerzentee. Och nö, nicht den Kopfschmerzentee. Kann ich nicht stattdessen den Blasentee haben?
Oh nee, ich glaube, so eine Blasenentzündung, dann lieber Kopfschmerzen.
Okay.
Bevor wir jetzt aber hier zum Gesundheitspodcast Ihres Vertrauens werden, fragen Sie Silmaria oder Ihren Arzt oder Apotheker.
Exakt.
Lass uns doch mal mit, wie gerade angesprochen werden, der letzten Extended Edition Version zum Silmarillion machen, bevor wir dann das neue Werk anfangen.
Oh ja, also der heutige Podcast wird ungefähr 6 Stunden lang werden.
Kein Thema.
Schließlich reden wir über mein absolutes Lieblingsthema, nämlich
Kalender.
Sprachen.
Ach so.
Das andere Lieblingsthema.
Ich bin mal gespannt, wie häufig ich zu Wort komme und vielleicht muss ich dir einfach mal zwischendurch reingerätschen, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
Ja, du darfst einfach die Sprachbeispiele vorlesen.
Das stumme L.
Ich weiß nicht, ob du schon den Folgentitel gesehen hast. Aber heute geht's ab.
Ja. Magst du wieder einmal den aussprechen, damit ich mich schon mal so in mein inneres Mantra aufnehmen kann?
Tja, das wüsste ich auch gerne, wie man das ausspricht. Vielleicht Dahan Ikwish Telgun?
Aber du weißt schon, was das bedeutet, oder sieht es einfach nur schön aus für dich?
Was das bedeutet, das werden wir später erfahren.
Alles klar, ich bin gespannt und ein bisschen verängstigt. Nicht, dass das jetzt hier irgendwie die noch dunklere Sprache war.
Nein, nein, das ist die allerhellste Sprache, die du dir vorstellen kannst.
Oh, okay. Ich bin gespannt. Dann lass aber erstmal zum Feedback kommen.
Ja, Feedback. Ich habe mal ein schon etwas, gar nicht so altes, 22 Tage oder so war das alt, Feedback von YouTube rausgeholt. Denn auch da entdecken uns gerade immer mehr neue Leute und schreiben dann Kommentare zur Folge 1 oder 2. Und ich glaube, das hier kam zu Folge 1. Möchtest du da aber vorlesen?
Aber natürlich, 69 Ioba schrieb, vielen Dank für euer Angebot, betreutes Silmarillion-Lesen. Finde es interessant, wie unterschiedlich die verschiedenen Texte bei verschiedenen LeserInnen ankommen. Mir ging es erste Türe vor fast 30 Jahren so, dass mir die Ainu Linderle am besten gefallen hat. Die Valaquenta fand ich ganz interessant, eine Art Engellehre. Mit Quenta Silmarillion habe ich mich am schwersten getan, weil Namen, Familienverhältnisse und Verhaltensmotive recht unübersichtlich sind und den Geschichten das Fleisch fehlt. Mal sehen, wie es mir mit euch zusammengeht. Also, ja. Joba, wenn du es bis hierhin geschafft hast, herzlichen Glückwunsch, du hast das Silmarillion durch mit uns und hier Anhänger. Und dass das Fleisch fehlt an den Geschichten, das ist ja auch das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, was ich also sehr gut nachvollziehen kann.
Ja, das ist wohl so im Silmarillion. Aber da kann ich schon mal auf die nächste Staffel verweisen. Da werden wir nämlich Texte mit ganz viel Fleisch lesen. Mehr Fleisch, als man sich wünschen kann.
Aber auch Vegetarier und Veganer geeignet.
Auf jeden Fall. Es geht schließlich um Elben und die sind doch eh irgendwie, naja. Ich hab mir jetzt gerade noch eingefallen, dass ich noch ein Feedback bekommen habe. Das auch eher in die Richtung Bauchpinsel geht.
Ja.
Zur letzten Folge.
Ich lese das mal vor, da musst du dich nicht selbst bauchpinseln.
Das ist nett von dir.
Und zwar schrieb Frank, hey, liebe Maria, das war der Hammer. Du hast mich mit deiner Begeisterung für Kalender regelrecht angesteckt. Ganz überschwänglich habe ich meiner Frau von den verschiedenen Kalendern erzählt. Ich wusste wohl nicht 10% von dem, was du alles erklärt hast. Dass es Tolkien nicht einfach gemacht hat, liegt ja noch auf der Hand. Aber dass es in unserer realen Welt so viele verschiedene Ansätze und Entscheidungen gab, hat mich dann doch erstaunt. Vielen herzlichen Dank für die tolle Folge und ich freue mich sehr, dass ihr weiter dran bleibt mit diesem Podcast. Wieder mal mit lieben Grüßen aus der Schweiz, Frank.
Ja, gern geschehen, Frank. Ich habe zumindest keine bösen Kommentare bekommen, dass es total schrecklich war. Aber ja, ich rede immer wieder gerne über Kalender, also Kalender-Podcast der DTG, wann?
Wenn wir mit allen Literaturen durch sind, Maria.
Okay, dann freue ich mich schon, wenn ich dann 70 bin.
Siehste.
Auch mit der History of Middle-Earth?
Ja, das musst du dann besprechen, ob wir auch rein englische Texte machen.
Eigentlich da bin ich eher 90. Da bin ich eher 90.
Ja, theoretisch wäre es natürlich schon gut, weil es ja natürlich dann auch den Texten einer Deutschen oder Menschen, die dem Englischen nicht so gut mächtig sind, die Texte auch mal näher bringt. Aber das ist natürlich dann schon eine Herkulesaufgabe.
Ja, und dazu fällt mir noch eine Geschichte ein, die ich kurz erzählen muss. TeilnehmerInnen des Tinks letztes Jahr, nein, vorletztes Jahr, werden sich ja an unser Hörbuch erinnern.
Ja, euer Rausschmeißer. Also Rausschmeißer in Anführungszeichen, weil es nicht funktioniert hat.
Wo Christian und ich aus Natur und Wesen für Mittelerde vorlasen, und zwar eine von den Tabellen. Und die Idee dazu ist tatsächlich gekommen, weil ich auf irgendeinem Stammtisch mal, ging es irgendwie um Hörbücher und hat irgendjemand falsch verstanden, dass es ein Hörbuch zur History of Middle-Earth geben sollte, meinte so, was liest man denn dann vor? Irgendwie Frodo ging, durchgestrichen, Frodo lief, durchgestrichen, Frodo rannte, durchgestrichen, Frodo ging, Endversion. Ja, so ist die Idee entstanden, aber das, so ungefähr ist das. Also ich weiß auch gar nicht, ob das so unbedingt so spannend ist, das zu lesen. Also.
Ja, es geht ja, glaube ich, jetzt eher weniger ums direkte Lesen, sondern ja auch, was die Leute hier sehr schön finden oder was wir ja auch gerade beim Briefe-Podcast immer wieder hören, ne, Tolkiens Briefe, für die es noch nicht kennen, machen Annika und ich, wo wir die Briefe von Tolkien Stück für Stück vornehmen und sie natürlich auch in die Werksgeschichte und in den historischen Kontext und einbetten. Und genau das ist es ja, was die Leute fasziniert, um da ein größeres Verständnis für die Materie zu finden. Da geht es ja auch nicht darum, dass wir die Briefe komplett vorlesen. Genauso wenig würde ich halt vorlesen, Frodo ging durchgestrichen, rannte durchgestrichen, krabbelte durchgestrichen, ließ sich tragen. sondern da geht es einfach zu gucken, den Brief zu nehmen, bis also dann in der History of Middle-Earth einen Text zu nehmen, ein Kapitel, es zu thematisieren, es einzuordnen etc. pp. Aber das können wir zu einem späteren Zeitpunkt bei einem Glas Milch / Tee mal besprechen. Wir trinken ja, glaube ich, beide keinen Alkohol. Also fällt bei einem Bierchen oder bei einem Wein schon mal weg. Aber ja, wie gesagt, wir haben ja erstmal noch andere Bücher vor uns.
Ja, zum Glück.
Machen wir mal mit dem Feedback weiter.
Genau. Diro hatte uns auf Discord quasi eine Anschlussfrage gestellt zur letzten Folge.
Kapitelmarke 16, J.R.R. Tolkiens Inspirationen. Kurzer Hinweis für alle, die uns hören. Ich weiß nicht, ob Spotify schon kann, aber wir haben ja immer schöne Kapitelmarken bei uns. Das heißt, wenn ihr euch mal wieder erwartend nicht für Sprachen oder Kalender interessiert, dann könnt ihr ja doch einfach skippen. Ja, ich sag ja nur. Also,
halte ich für ein Gerücht.
Also Diro schrieb zur Kapitelmarke 16 J.R.R. Tolkiens Inspiration. Aha. Er hat sich also doch nicht alles selbst aus den Fingern gesaugt, sondern sich auch woanders inspirieren lassen. Oder wie ihr zwei es bemerkt habt, er hat geklaut. Meine Frage ist, hätte er das nicht irgendwo bemerken müssen, von was er sich da hat inspirieren lassen, sozusagen Quellenangaben machen, wie es zum Beispiel in der Adapedia zum Schluss jedes Artikels gemacht wird. Inwieweit war das damals zu seiner Zeit üblich oder rechtlich gefordert? Maria, mach du erst mal, bevor ich dann anfange.
Die Frage ist, wo war es üblich und wo war es gefordert? Also in wissenschaftlichen Aufsätzen war es auch damals schon üblich, dass man Quellenangaben hatte. Die waren vielleicht nicht immer so in der Art, wie wir sie heute kennen, sondern eher noch in der Form, wie Müller mir letzte Woche sagte. Und dann weiß man nicht, wer Müller ist und wann letzte Woche war, aber okay. Aber das ist ja kein wissenschaftlicher Text, sondern wie auch jemand, ich glaube Talanda im Discord dann antwortete, ist ja ein literarisches Werk. Und ich glaube, keine Person auf dieser ganzen Welt, die jemals sich eine Geschichte ausgedacht hat, hat das komplett ausschließlich aus ihren eigenen Gedanken entwickelt, ohne sich irgendwo inspirieren zu lassen.
Mein Lieblingssatz dazu ist halt immer, wir sind alle, jeder für sich, wir sind die Summe unseres Erlebten. Und nur weil ich jetzt angesehen habe, du hältst dummerweise deine Hand auf die heiße Herdplatte und ich sehe oder und ich kriege mit, dass du sie verbrennst und ich das jetzt einbaue, müsste ich eigentlich auch eine Quellenangabe machen, wie ich an Maria Frank gesehen habe.
Auf jeden Fall, das ist eine empirische Studie hast du da betrieben.
Und das ist ja so die Frage, wenn er jetzt Sachen wirklich 1:1 kopiert hätte, dann wäre es vielleicht in Anführungszeichen noch fragwürdig gewesen, ob man das so hätte tun können, sollen, dürfen. Er hat aber im Gesamtkontext dieses Werkes oder dieser Werke, hat er sich natürlich Inspiration angeholt. Aber wer, wie du ja gesagt hast, in der Geschichte, hat sich nicht irgendwo inspirieren lassen. Und er hat ja jetzt auch nichts 1:1, oder korrigier mich, Maria, hat ja jetzt nicht 1:1 kopiert, ist nur umbenannt und ist dann für sein eigenes Werk ausgegeben, unabhängig davon, dass wir nicht von einer wissenschaftlichen Arbeit sprechen, sondern von der Unterhaltungsliteratur. Und dann kann ich auch sagen, um jetzt das ganze böse Fass aufzumachen, was ist denn bitte mit Harry Potter?
Ja.
Wo sind da die Quellenangaben auf den Herrn der Ringe?
Oder in sämtlichen anderen,
Game of Thrones.
Anderen Büchern. Was mich wieder auf eine Geschichte stößt, ich habe zum letzten Mal genau, Maria erzählt aus ihrem bewegten Leben. Ich habe dieses Jahr zum allerersten Mal was von Asimov gelesen. Und zwar der erste Teil von der, ja, wie heißt es? Die eine Reihe, die er geschrieben hat. Foundation Series, den ersten Teil der Foundation Series. Und als ich das las, stellte ich fest, das kommt mir irgendwie recht bekannt vor. Und stellte dann fest, dass sowohl der Autor von Dune als auch George Lucas, also Star Wars, da ordentlich geklaut haben. Bis zu dem Punkt, dass einige Leute sagen und George Lucas das auch nicht ganz abstreitet, dass Star Wars im Universum von der Foundation Series spielt. Also die Science-Fiction-Leute haben alle extrem voneinander abgeschrieben. Aber auch da gibt es leider keine Fußnote, was extrem lustig wäre. Und ich glaube, die Tolkien-Forschenden in dieser Welt würden Tolkien sehr dankbar sein, wenn er einfach hier überall eine Fußnote dran gesetzt hätte, wo er das her hatte. Dann könnten sie sich nämlich sehr viel Arbeit sparen.
Ja, ich stell mir das dann auch so witzig im Film vor. Zack, Freeze, Sternchen und dann läuft dann unten so dieser
Name.
Dieser
Titel ist inspiriert von Asimov.
Ja.
Mega.
Also, Diro, nimmst du dich persönlich, dass wir es gerade ins Lächerliche, ein wenig ins Lächerliche gezogen haben.
Es gibt auch dieses eine Buch, was quasi der Herr der Ringe ist. Es gibt so einen ganz bekannten Fantasy-Roman, was quasi die Handlung des Herrn der Ringe ist, nur ganz wenig anders. Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Ist das nicht Dragon Eye?
Es kann sein. Bist du gerade am Googeln?
Ja, ich gucke gerade, aber ich habe so null Ahnung, wie dieses Buch heißt.
Fantasy Book.
Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Leibesuche in Silmaria.
Vom Dahan Ingvish Telgun. Fantasy Book that is.
Ich glaube, das war sogar ein Deutscher, der das geschrieben hat.
Just like Lord of the Rings. Ich habe keine Ahnung, was sucht man da?
Ich weiß, dass das Cover blau ist. Und das ist halt ein Eragon.
Nein. Eragon ist so ein Verschnitt aus Herrn der Ringe und.
Okay, und
Star
Potter.
Wars.
Ach so, aus Star Wars war das.
Und Earthy von Ursula Le Guin. Aber das Buch, was ich meinte, ist Iron Tower. Und ich glaube, dass die sogar in einem der ersten Auflage von hatten die sogar eine Herr der Ringe Illustration als, also eine Illustration, die ursprünglich für den Herr der Ringe gemacht wurde, als Cover.
Okay. The Iron Tower. Ja, also in der Adapedia steht, in der Wikipedia steht, das Buch wurde wegen seiner Ähnlichkeit zu J.R.R. Tolkien's Der Herr der Ringe kritisiert.
Ja, gut, dann wird es stimmen.
The Dark Tide, yet another abject Tolkien imitation.
Hm. Wo ist denn diese? Ich finde es gerade nicht, vielleicht finde ich das noch, aber es ist auf jeden Fall, ich habe das mal auf irgendeinem Seminar, das mal jemand gezeigt, das Bild ist.
Shadows of Doom schrieb, der zweite Teil ist ein erbärmlicher, nichtssagender Tolkien, eine nichtssagende, erbärmliche Tolkien-Imitation.
Ist schon traurig.
Die Nicht-Tolkien-Stücke sind gedankenlos und knarzig, alles sind alle minderwertige Fantasy in jeder Hinsicht.
Ja, gut, dann müssen wir das als nächstes besprechen.
The Iron Tower.
Genau, wir lesen nicht, denn wir machen keinen Podcast um Herrn der Ringe, wir lesen dessen dieses Buch. Gibt es das auch auf Deutsch?
Ja, gibt es. Wurde übersetzt.
Cool.
Und ich versuche es auch gerade, ob man es auch irgendwo findet.
Ja, dann schaltet ein ab Juli der Eisenturm mit Tobias und Maria.
ganz kurz, nur der Vollständigkeit, aber 2000 erschienen.
Okay. Echt? 2000 erst? Ah ja, auf Deutsch aber dann, oder?
Nee, Englisch war das jetzt.
Ah, okay, das ist ursprünglich mal 1984 rausgekommen und dann später nochmal neu aufgelegt worden.
Okay.
Zufälligerweise im Jahr 2000. Welchen Zusammenhang gibt's hier? Ich sehe keinen.
Ich auch nicht. Gut, ich suche mir auf jeden Fall, ob ich das irgendwo auch als E-Book kriege. Da müssen für dieses Werk keine Bäume sterben.
Nur ein paar Gigabytes.
Nee, so viel auch nicht. Wir sind aber immer noch nicht fertig mit dem Feedback, Maria.
Oh ja, Diro hatte noch eine Frage geschickt, diesmal per E-Mail.
So magst du mal eben.
Okay. Hallo ihr zwei. Zu Anhang E, aber auch D mit den Kalendern ist mir noch ein Gedanke gekommen. Wie sieht es eigentlich bei Tolkien in den Sprachen und Schriften generell mit Zahlen und Zählverfahren aus? Ich habe es jetzt in den Anhängen noch keine Angaben dazu gefunden. Abgesehen vielleicht von der Vorliebe der Elben für die Zahl 12. Wie sieht es mit der Darstellung von Dezimalzahlen oder Brüchen aus? Welche Maßeinheiten benutzt Tolkien im Legendarium für Längen, Flächen, Gewichte und welche Regeln und Gedanken hat sich dazu gemacht? Liebe Grüße, Diro.
Die Antwort
auf die letzte Frage, viel zu viele.
Ja, warte. Ich habe da, glaube ich, etwas, zumindest für eine Sache. Mach du erstmal weiter, ich suche mal irgendwas raus, weil das hat mich super faszinierend.
Okay. Also mehrere Fragen in einem. Also generell, es gibt Zahlen zu den Tengwa, die findet man, indem man Zahlen Tengwa vermutlich googelt oder Numbers Tengwa? Tengwa Numbers. Man findet die auf jeden Fall auf einschlägigen Seiten. Oh ja, die kommen direkt. Wenn man Tengwa Numbers googelt, dann kommen die direkt. Also dafür gibt's, hat Tolkien sich Zeichen ausgedacht, die er aber, glaube ich, nie irgendwie groß verwendet hat. Aber sie gibt es. Zählverfahren. Ich kenne nur das mit den 12. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, was mit den 12 herkommt? Ich glaube schon, aber ich erzähle sie einfach nochmal, weil ich sie so toll finde. Also, dass man ein 12er-System hat, ist für uns ja irgendwie nicht so intuitiv. Man denkt irgendwie 12, ist irgendwie anstrengend, damit zu rechnen. Aber es kommt daher, dass man mit einer Hand bis 12 zählen kann, relativ leicht. Und zwar, wenn ihr mal eure Lieblingshand nimmt und da mit dem Daumen an den anderen Fingern in diesen Abschnitten zwischen den Fingergelenken zählt, dann kommt ihr auf 12.
Fingerglieder nennt man die auch.
Okay, Fingerglieder. Dann ihr habt nämlich 12 Fingerglieder an den anderen 4 Fingern, wenn ihr eine prototypische Hand habt. Und so kann man eben mit einer Hand bis 12 zählen, die mit dem Daumen in die jeweiligen Fingerglieder reingeht. Und an zwei Händen eben mit 4 bis 24 und so weiter. Daher kommt das. Dann, wie es mit der Darstellung von Dezimalzahlen und Brüchen? Oh Gott, nein. Es gibt es, glaube ich, nicht. Der einzige Zusammenhang zwischen Tolkien und Brüchen, der mir einfällt, ist, dass er im Naturwesen vermittelt, er Brüche benutzt in den Tabellen. In der gleichen Tabelle, in der es eine lange Fußnote gibt, in der erklärt wird, wie Tolkien sich verrechnet hat. Also, ja, Tolkien war nicht so das, war nicht so gut in Mathe, aber naja, er musste auch alles mit dem Kopf rechnen, wie die Elben sich vermehrt haben. Und dann, welche Maßeinheiten benutzt Tolkien im Legendarium für Längen, Flächen, Gewichte und welche Regeln? Gedanken hat er sich dazu gemacht. Also es gibt da, mir ist kein Text bekannt, wo er mal, kein veröffentlichter Text. Vielleicht kommt Tobias gleich mit dem, wo der, wir haben glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, mit diesem Text, der in Milwaukee ausgestellt war, wie,
genau, darum,
wie ein Poppetfuß ist.
Genau, darum würde ich jetzt mal eben ganz kurz verschwinden in die Bibliothek runter, okay. Weil ich habe es als Foto natürlich nicht da, aber ich weiß, dass es ist das Objekt Nummer 117 und das hole ich und dann kann ich daraus mal eben vortragen.
Okay, viel Spaß. Ich werde in der Zeit ein wenig singen.
Mach das.
Herzlich willkommen zum Maria-Podcast, in dem ich euch spannende Dinge aus meinem Leben erzähle. Das kann ich euch aus meinem aktuellen Leben erzählen. Relativ wenig. Habe ich irgendwelche lustigen Geschichten, die ich noch erzählen könnte? Gerade wo ich die Gelegenheit hätte, fällt mir natürlich nichts ein. Traurig.
So, war dein Gesang GEMA-frei oder muss ich es rausschneiden?
Ich habe versucht, irgendwas Lustiges zu erzählen, aber mir ist nichts eingefallen. Es war relativ traurig.
Also, die 117. Habe ich mich vertan?
Oh Gott, es ist nicht 117?
Tja. Das kann nicht sein.
Vielleicht 170?
Ah, das wollten die 116. Ich hatte das falsche, hier dieses Täfelchen, die man an den Kunstwerken hatte, ich fotografiert. Da habe ich das wieder finde. Also, der Tolkien, der hat mal, weil das passt so schön, überlegt, was so die Hobbit-Maßen sind und hat halt angefangen mit einem Nagel. Drei Nagel sind ein Zeh im Prinzip, 6 Zehen sind ein Fuß, 6 Fuß sind 2 Schritte von etwas längerem und dann hat er nachher im Prinzip nochmal das metrische System dahinter geschrieben und hat dann versucht, nee, schon gar nicht, Inch und so sind das amerikanische System.
Ja, das damals auch noch in Großbritannien üblich war, ja.
Sind dann irgendwie 6 Inch und so kann man im Prinzip umrechnen, wie groß in etwa ein Hobbitfuß war. Und so hat er seinerzeit den Weg berechnet von Beutelsend nach Mordor und wieder retour. Und da gibt es halt noch etwas, leider so schlecht zu lesen, was ja schon ziemlich ausgeblichen ist, dass ich es leider nicht vortragen kann. Aber ja, Tolkien hat sich also selbst Gedanken darüber gemacht, über die Maßeinheiten eines Hobbits. Also wenn wie Maria schon gesagt hat, er hat sich zu viele Gedanken gemacht.
Wenn das hier ein Videopodcast wäre, würdet ihr sehen, wie meine Stirn langsam Richtung Tisch sinkt. Und falls ihr euch fragt, warum das Silmarillion nicht zu Tolkiens Lebzeiten veröffentlicht wurde, ja, gut.
Aber es war schon cool. Also es war einer meiner Lieblingsobjekte. Ich habe mir eher Hobbit verbunden. Und dann zu sehen, dass sich Tolkien auch Gedanken darüber gemacht hat, wie viel das jetzt alles ist, fand ich halt einfach absolut faszinierend.
Es würde ich gerade, kann sein, dass das auch tatsächlich in der History of Middle-earth drin ist. Muss ich nochmal nachschauen.
Also das Manuskript wurde erstmalig 2018 veröffentlicht. Also das Manuskript an sich jetzt.
Ich glaube, sowas, es kann sein, dass sowas Ähnliches in History of Middle-earth drin ist. Aber ja, wieder mal ein Fall von Tolkien hatte Probleme.
Oder auch zu wenig Zeit.
Ja, oder zu viel zu tun. Oder nicht die Möglichkeit, sich auf etwas zu fokussieren, was wirklich relevant ist. Man weiß es nicht.
So, ich glaube, da müssen wir jetzt aber mit dem mit dem Feedback durch. Heute habe ich irgendwie
die ganze Zeit. Wir haben ja nur eine halbe Stunde gebraucht.
Ich habe heute irgendwie den ganzen Tag einen Frosch im Hals. Falls ihr euch also auch räuspern müsst, wenn ihr mir zuhört, dann tut es mir wahnsinnig leid.
Oh nein. Okay, wollen wir dann mal anfangen mit Anhang E?
Sehr gerne.
Der Anhang E beginnt erstmal mit einer Enttäuschung für einige von euch, vermutlich. Denn es kann sein, dass euch da etwas vorenthalten wurde. Denn der Anhang E beginnt im Original mit einem Kapitel zur Aussprache. Also das, was wir wirklich alle wissen wollen. Und dieser Teil wurde lange, lange nicht übersetzt. Also kam in der deutschen Übersetzung nicht vor. Jetzt habe ich leider schon wieder vergessen, wann das zuerst mal übersetzt wurde. Es ist relativ kürzlich her. Aber wenn ihr ein Buch habt, das ihr in den letzten, also eine Herr-der-Ringe-Ausgabe, die ihr in den letzten 10 Jahren gekauft habt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das da drin ist. Wenn ihr davor eine gekauft habt, dann wurden euch so 5 Seiten oder so
no way.
Bösartigst vorenthalten.
Skandalös.
Aber ihr habt Glück, denn eine gewisse Person namens hat eine Sonderfolge dazu gemacht in diesem Podcast. Das ist die Folge 5 von den Sprachen der Elben. Und in dem hört ihr erstens, wie ich erzähle, was in diesem Kapitel drin ist, im Anhang E. Und zweitens könnt ihr hören, wie ich das stumme L nicht ausspreche.
Ja.
Genau. Und darum würden wir jetzt diesen Teil skippen und direkt weitergehen zur Schreibweise, denn.
Genau, ich hätte noch eine Kleinigkeit.
Okay.
Und zwar, wer sich es trotzdem nochmal anhören möchte und sagt, liebe Maria, alles schön und gut, aber ich will noch tiefer eintauchen. Ich brauche noch mehr. Der hat tatsächlich die Möglichkeit, das auch zu hören, gelesen von Timo Niesner, die Stimme von Frodo. Der hatte nämlich für die Herr der Ringe Luxusausgabe des Hörverlags auf meinen Wunsch hin, also auf Marias Wunsch hin, ich habe es dann weitergetragen und mich dafür stark gemacht, das Elbisch-Wörterbuch, also das Kapitel, was jetzt im Prinzip zur Aussprache und so geht, erstmals in Hörbuchformat zu veröffentlichen. Das heißt, neben irgendwie ein luxuriöses Booklet mit 300 Seiten, inklusive aller Anhänge und so weiter und so fort, gibt auch noch einen Download-Code dabei, kann man sich halt auch genau dieses Kapitel einmal vorlesen lassen. Und es gibt sie noch als MP3-CD bei Amazon für 88 Euro statt 119 UVP. Das heißt, es gibt sie auch noch zu kaufen. Und wer also sagt, er möchte es unbedingt sich das volle Kapitel geben, hat er auch nochmal die Möglichkeit reinzuhören.
Falls ihr also wissen wollt, wie Timo Niesner das stimmlose L ausspricht. Ja, was für ein Verkaufsargument jetzt mit stummen L.
Ja.
Okay, wollen wir dann jetzt zur Schreibweise übergehen?
Sehr gerne, sehr gerne.
Okay.
Soll ich jetzt das Video abspielen?
Nein, nein, nein. Das war ja davor.
Nee, das Video zum Vortrag des Schriftsystems.
Ach so. Ja, das können wir auch machen. Dann machen wir einfach ein Reaction-Video. Genau. Also ich wollte eigentlich erstmal einführen, worum es eigentlich geht in diesem Anhang-E-Schreibweise, falls einige Leute das nicht gelesen haben und nicht vorliegen haben. In diesem Anhang wird erklärt, wie man Tengwar und Kirth schreiben kann. Tengwar, weil es die meisten Leute kennen als Elbenschrift oder auch als nur als Elbisch. Leute sagen, ich möchte gerne irgendwas auf Elbisch schreiben, meinen sie meistens, sie wollen irgendwas in Tengwar schreiben. Und Kirth, auch bekannt als Zwergenrunen, obwohl, wie wir in diesem Podcast schon besprochen haben, das von den Elben auch erfunden wurde, diese Schrift. Und Tolkien versucht da zu erklären, wie man beides schreibt. Aus meiner Erfahrung ist diese Erklärung relativ unverständlich für Leute, die nicht wissen, wie es eh schon funktioniert. Aber ihr habt großes Glück, denn eine Person, die zufälligerweise ich bin.
Oh nein, Maria.
Das wird jetzt relativ häufig kommen in diesem Podcast, dass ich Sachen von mir selber promote, aber ich bin da völlig
schmerzbefreit.
Völlig. Ich habe einen Tengwar-Workshop mal gemacht, den ich auch jetzt schon 6-mal oder so gehalten habe. Und den könnt ihr euch auch runterladen unter dtg.li/Tengwar. Und da erkläre ich hoffentlich etwas einfacher, wie man das schreibt und welche Probleme es da gibt und warum Leute so verwirrt sind. Und außerdem gibt es auch einen Vortrag von einer Person, die zufälligerweise ich bin.
Oh nein, Maria!
Zur Geschichte von Tolkiens Schriftsystem, die ich mal auf dem Online-Tolkien-Tag 2021, glaube ich, gehalten habe, wo ich also fast eine Stunde lang die ganze Geschichte von Tolkiens Elbenschriften und von den Zwergenrunen und so weiter erkläre und welche Vorgängerschriften es war und wo Tolkien sich inspiriert, in Klammern geklaut hat.
Tolkien-Tag 2021. Der Vortrag geht 36 Minuten und 23 Sekunden.
Ah, okay. Dann ist es etwas kürzer, als ich in Erinnerung habe. Und falls ihr keine Lust habt, es durchzulesen, dann könntet ihr auch meinen Blogpost zum selben Thema lesen, wo ich das mit der Elben, zumindest die Geschichte der Elbenschriften, also der Tengwa, auch nochmal quasi aufgeschrieben habe. Ist aber im Wesentlichen das Gleiche, was auch im Vortrag vorkommt. Ja, also ihr habt jede Menge Möglichkeiten, die nächsten paar Tage zu verbringen,
irgendwelche Sachen von mir.
Genau, irgendwelche Sachen von mir zu lesen oder anzugucken.
Und falls ihr lieber was rätseln wollt, wenn wir hier schon im Werbeblock sind, ich habe ja ein, ein Quizbuch rausgebracht mit Tolkiens Fragen, das es mittlerweile auch als Kartenspiel gibt. Also falls ihr fertig seid mit Marias und ihr jetzt noch ein paar unnütze Fragen beantworten wollt und einfach Spaß dabei, dann holt euch doch das Buch.
Und da kriegt man das Kartenspiel gratis dazu?
Nee, aber wenn man sagt, man möchte es mal als Kartenspiel haben, so für auf Reisen im Gepäck, das kostet dann, glaube ich, auch nur einen Zehner. Das sind auch nicht alle Fragen. Dann gibt es das halt einfach als Kartenspiel, so fürs Gemütliche. Ich bringe mal zum Helferwochenende das Kartenspiel mit.
Oh ja, gerne.
Und wie gesagt, das Buch sind dann 300 Fragen. Ich glaube, hatten wir hier auch schon mal erwähnt. Ich dachte mir so, bevor ich jetzt hier so der Eindruck entsteht, ich würde so gar nichts machen.
Du, einfach keinerlei Hobbys.
Nee, überhaupt nicht.
War völlig unbeschäftigt, der Mann.
So, Werbeblock Ende.
Okay, wollen wir dann eigentlich zum eigentlichen Text kommen?
Du meinst Anhang F, oder?
Nee, Anhang E, in Schreibweise.
Ja, dann kannst du...
Es kann ja sein, dass du irgendwelche Fragen dazu hast.
Ich muss gestehen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es etwas gibt, das für mich noch langweiliger ist als die ersten 100 Seiten des Silmarillions. Und dann habe ich Kapitel E und R oder Anhang E und F gefunden.
Also Anhang E verstehe ich, aber Anhang F?
Ja, nein, ich meinte so, also E war schon hart und dazu muss man aber auch sagen, ich habe, was Sprachen angeht, so meine Schwierigkeiten. Und dementsprechend ist es nicht mein favorisiertes Thema. Dementsprechend, ich habe es gelesen, ich habe es wahrgenommen, ich habe es vergessen und würde dir jetzt also das Feld überlassen für Anhang E.
Okay, dann in wenn zwei Stunden Fragen sehen wir uns wieder.
Genau, wenn ich Fragen habe, grätsch dir einfach rein.
Okay, ja, was erfahren wir in diesem Anhang E? Wir erfahren Sachen, die wir schon wissen, nämlich erstmal, dass es quasi zwei Hauptschriften gibt im dritten Zeitalter und dass beide von den Elben ursprünglich entwickelt sind. Darüber hatten wir bereits gesprochen, weil das auch im Silmarillion erwähnt wird und jetzt habe ich nicht rausgesucht, wo Tengwa. Nein, es kommt anscheinend gar nicht vor. Okay, da muss man dann suchen. Buchstaben. Also im Kapitel 6 wird erwähnt, dass die Noldor zuerst Buchstaben erfunden haben und zwar zuerst Rumil. Rumil hat eine ganz tolle Schrift erfunden, nämlich die Sarati oder auch Alphabet von Rumil. Ich sehr empfehle, sich das mal anzuschauen, aber das habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Genau, und Feanor hat sich dann verbessert und das sind die Tengwa, die wir kennen. Also die Elbenschrift, die wurde von Feanor erfunden, denn wir wissen, Feanor hat alles erfunden. Gleichzeitig wurden aber auch von den Sindar Buchstaben entwickelt. Muss ich gerade mal schauen, wo das denn vorkommt. Das kommt davon, wenn man behauptet, man könnte das einfach so aus dem Kopf alles und
alles aus dem Stegreif war die Aussage.
Exakt. Und es kommt der allererste Name und ich habe ihn vergessen. Aber wie heißt denn dieser Typ? Ist doch unfassbar, der muss doch irgendwo stehen.
Ich würde einfach sagen, nennen wir ihn Klaus, Name der Redaktion bekannt.
Daeron heißt der Typ. So heißt er. So. Der hat in Kapitel. Moment. Oh Gott. Der hat in Kapitel 10 von den Sindar, hat der die Runenschrift erfunden, die man jetzt mittlerweile mit den Zwergen assoziiert. Denn eigentlich alle Schriften alle Leute in Mittelerde im dritten Zeitalter, die Westron sprechen, was Westron ist, darüber werden wir gleich reden, die benutzen auch elbische Buchstaben. Die Zwerge und einige Menschen favorisieren aber die andere Schrift, nämlich die Runen. Eben die Zwergenrune, die von den Sindar erfunden wurden. Warum ist das so? Vielleicht, weil man die Sindarinen, also die Zwergenrunen, besser in Stein meißeln kann. Denn dafür wurden sie mal erfunden. Die sind eben sehr eckig und die kann man schön ritzen oder meißeln oder sowas. Was bei Tengwa ein bisschen schwieriger ist, auch wenn auch das durchaus gemacht wurde. Genau. Also beide Schriften wurden von den Elben erfunden. Die Zwergenrunen wurden nicht von den Zwergen erfunden. Ich sage es gerne noch mehrfach. Genau, das erfahren wir also quasi nochmal am Anfang des Kapitels. Und dann fängt Tolkien an zu erklären, wie genau das funktioniert im Kapitel die fëanorischen Buchstaben. Und ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt in die Tiefe gehen soll, aber ich versuche es ganz kurz zu machen. Wenn ihr euch diese schöne Tabelle da anguckt, die ihr im Buch findet, da ist das quasi so, dass nicht jeder von diesen Buchstaben einem bestimmten Laut zugeordnet ist, sondern die Lautzuordnung je nach Sprache, mit der man das schreibt, variiert.
Jesus.
Ja, das ist auch der Hauptgrund, warum so viele Leute scheitern, wenn sie versuchen, Tengwa zu schreiben, weil man sich erstmal überlegen muss, in welcher Sprache schreibe ich und wie kann ich möglichst sinnvoll diese Sprache darstellen mit diesem System? Ja, es handelt sich dabei nicht einfach, wie bei unserem Alphabet, quasi um eine willkürliche Ansammlung von Buchstaben, die in bestimmten Lauten verknüpft sind, sondern es handelt sich um ein phonetisches System quasi, also ein System, was darauf basiert, wie wir Laute produzieren.
Okay.
Und anhand dessen kann man sich dann quasi aus der Tabelle raussuchen, okay, ich habe diesen Laut, wie müsste ich den denn schreiben? Und da Sprachen verschiedene Laute haben, variiert es dann von Sprache zu Sprache. Das ist mal ganz grob. Alles Weitere könnt ihr entweder selber nachlesen oder euch in meinem Tengwa-Workshop anschauen.
Es ist nochmal so ein von Tolkien losgelöste Sache. Gibt es andere Sprachen in der echten Welt, die das gleiche Prinzip nutzen?
Sprachen, nicht Schriften, aber.
Entschuldigung, meine ich ja.
Ja, gibt es. Die bekanntesten sind die Hangul, das Alphabet.
Ist klar, sag mir sofort was.
Hör mir doch mal zu. Nie hörst du mir zu.
So. Aber wenn du einfach, ja, die bekanntesten sind und du sagst etwas und ich denke mir so, was könnte das sein?
Das liegt daran, dass du kein großer K-Pop-Fan bist, vermutlich.
Das stimmt.
Ja, eben. Ansonsten wäre Hangul dir vermutlich ein Begriff, denn Hangul ist das koreanische Alphabet oder die koreanische Schrift.
Ah.
Und auch die ist basiert auf phonetischen Prinzipien. Etwas anders, als Tolkien sich das ausgedacht hat. Aber theoretisch könnte man prinzipiell anhand des Buchstabens im koreanischen Alphabet ableiten, wie man den ausspricht. Das funktioniert mittlerweile nicht mehr ganz so gut, weil sich die Sprache gewandelt hat, aber man vergessen hat, eine große Rechtschreibreform zu machen. Und das darum ein bisschen ist wie in Englisch, dass viele Sachen eben anders ausgesprochen werden, als sie geschrieben werden. Und darum diese Übereinstimmung von quasi theoretischer Aussprache und tatsächlicher Aussprache nicht mehr ganz übereinstimmt. Aber auch das ist so eine Ähnlichkeit.
Okay, also es gibt tatsächlich Sprachen,
Schriften.
Ja, Entschuldigung. Schriften, die nach diesem Prinzip arbeiten. Interessant.
Richtig. Genau. Sonst noch irgendwas, was man dringend sagen müsste. Genau. Und Tolkien scheint sehr stolz darauf zu sein, dass er sich dieses System ausgedacht hat. Es gibt mehrere Theorien, wo er sich das abgeguckt hat. Und auch andere Dinge abgeguckt hat. Aber da würde ich euch einfach mal auf meinen Vortrag verweisen. Da stelle ich mehrere Dinge vor. Und Tolkien sagt dann noch, dass es natürlich keinen Modus gibt, um Englisch darzustellen, aber man könnte einen erstellen und Tolkien hat auch auf Englisch geschrieben in Tengwa. Und ja. Und dann sagt er auch noch, dass es, ja, dieser Buchstaben hat auch einen Namen, der nicht unbedingt was mit der Aussprache zu tun hat, aber einfach damit man quasi abstrakt darauf referieren kann. Genau, soweit zu den Tengwa. Und dann kommen wir zu den Kyrth. Und die Kyrth basieren auch auf phonetischen Prinzipien. Tolkien erklärt das so, dass Sindarin-Elben, als sie in Kontakt gekommen sind mit den Tengwa, quasi ihre Schrift neu angeordnet haben. Und daraus wurden dann die Ankathas Daeron. Und der hat das Ganze eben so systematisiert, dass man auch bei den Kyrth im Prinzip ableiten kann von der Buchstabenform, wie das ausgesprochen wird. Das funktioniert ein bisschen anders als bei den Tengwa. Aber im Gegensatz zu den Tengwa kriegen wir hier eine nette Tabelle mitgeliefert, wo steht, welcher Buchstabe wie ausgesprochen wird. Und das ist es dann eigentlich schon. Noch eine Frage, die ich regelmäßig gestellt bekomme, tatsächlich öfter, was mich immer wieder erstaunt, ist die Frage, welche Schrift haben eigentlich die Hobbits benutzt und warum kann Frodo die Ringschrift nicht lesen? Auch dazu gibt es erstaunlicherweise einen Text von mir, den ich immer irgendwann auf meinem Blog veröffentlicht habe. Ich bin unsicher, ob es den auch auf Deutsch gibt. Ich muss gerade mal schauen. Anscheinend nicht, aber vielleicht schaffe ich es noch bis zur Veröffentlichung, den zu übersetzen, weil der ist nicht so lang. Aber ja, ich hatte eben schon erwähnt, auch die Hobbits benutzen die Elbenschrift. Und der Grund, warum Frodo nicht lesen kann, was auf dem Ring steht, ist, dass das eben eine andere Zuordnung von Buchstabe und Laut ist. Das heißt, man kann in Tengwar eigentlich nur Sprachen lesen, die man kennt und von denen man weiß, dass man gerade diese Sprache liest. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit kyrillischen Buchstaben, also mit denen man zum Beispiel Russisch oder so schreibt. Auch da gibt es einige Buchstaben, die exakt so aussehen wie bei uns, aber komplett anders ausgesprochen werden. Zum Beispiel das C ist ein S und das P ist ein R und so weiter. Von daher gibt es das auch in unserer Welt so ähnlich. Aber ja, also die Hobbits haben Tengwar geschrieben. Und das ist alles, was ich zum Anhang eh soweit zu sagen habe. Ist doch irgendwelche Fragen, Tobias?
Nee. Außer, wie schreibe ich jetzt, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, weil ich würde das mir gerne auf den Oberarm tätowieren lassen. Sind das eigentlich auch Fragen, die du häufiger kriegst?
Ich kriege regelmäßig Fragen, wie man irgendwas auf Elbisch schreibt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann schicke ich die Leute meistens zu Helmut W. Pech, weil es mir zu doof ist. Aber
soll er sich mit dem Pack rumplatten?
Nein, aber er hat einfach viel mehr Expertise da drin. Weil ich müsste dann immer wieder nachdenken und dann, ja. Weil das nicht so mein Haupthobby ist, Sachen auf Deutsch zu schreiben. Aber es gibt auf jeden Fall Modi für Deutsch. Also es gibt Leute, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man mit Tengwar Deutsch schreiben kann. Und da kann ich auch mal was verlinken. Also es gibt von Helmut W. Pech einen Modus, den findet ihr im großen Elbisch-Buch von ihm. Es gibt auch andere und dann, ja, können wir auch verlinken.
Ist, glaube ich, sehr gut, weil zumindest die Deutsche Tolkien-Gesellschaft kriegt sehr häufig, ich würde mir gerne, ich liebe dich bis in den Tod oder so auf Elbisch auf den Oberarm tätowieren lassen. am besten oder in der schwarzen Sprache oder keine Ahnung was. Und ich denke mir so, ist klar.
Unbedingt. Ja, also was ich auch sehr häufig gefragt werde, ist natürlich, sprichst du Elbisch?
Oh, wir hatten gerade, kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wir hatten gerade eine Anfrage bekommen.
Du Elbisch sprichst?
Ja, die kriege ich
warum
ja regelmäßig.
Warum der erste Vorsitzende der Deutschen Tolkien-Gesellschaft kein Elbisch spricht, ob er qualifiziert ist?
Richtig, nein. Wir kriegen häufiger mal gerade so vom Fernsehen, ja, haben Sie denn nicht jemanden, der hier irgendwie so Elbisch sprechen kann? Und das suche ich gerade raus, weil ich möchte jetzt ja auch natürlich nicht lügen. Also ja, es ging auf jeden Fall um irgendein TV-Format, wo gab auch Reisekosten. Erstattung, solche Sachen. Und da muss.
Ja, dann spreche ich auch Elbisch.
Ja, schaffst du es diesen Samstag nach Berlin? Dann vermittle ich dich.
Nee. Der Samstag ganz schlecht.
Und da sollten dann halt so ein paar Sachen in Elbisch gesprochen werden. Und das Ganze sollte dann, wird dann irgendwelchen Promis vorgespielt und die müssen dann halt in so einer Show raten, welche Sprache das ist und was gesagt wurde.
Und da wüsste ich aber tatsächlich jemanden, also der was vermitteln könnte. Ja, in Berlin.
In Berlin, sehr gut.
Soll ich dir das gleich noch schicken?
Ja, mach das mal, dann leite ich die Anfrage gleich weiter.
Okay, ich weiß nicht, Samstag ist ja extrem nah, aber.
Wenn wir die Anfrage halt so kurz kriegen, können wir halt auch nichts ändern.
Ja, aber ich wüsste da jemand, der denen eventuell helfen könnte.
Sehr cool.
Okay, ja, also ich spreche kein Elbisch, ich habe es auch nicht vor. Und wenn man sich Tolkiens Schriften anguckt, was er so geschrieben hat, zu seinen erfundenen Sprachen. Da kann ich vor allem empfehlen, A Secret Rise. Ein heimliches Laster auf Deutsch. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach über erwähnt. Das ist ein Vortrag von Tolkien, in dem er quasi ein bisschen seine Theorie oder seine Gedanken über erfundene Sprachen vorstellt. Und da sagt er eigentlich relativ deutlich, dass die Sprachen für ihn nicht zum Sprechen da sind, sondern allein aus ästhetischen Prinzipien. Also man soll damit Gedichte schreiben können, aber jetzt keine Alltagsunterhaltungen führen können. Und dementsprechend gibt es auch das Vokabular halt gar nicht so wirklich. Ja, von daher spreche ich kein Elbisch, ich kann auch nicht mal Tengwar fließend schreiben, aber ich kann in Theorie erklären, wie das alles funktioniert. Und damit bin ich vollkommen glücklich in meinem Leben. Wollen wir unter dem Stichwort mal weiterzugehen zu den Sprachen?
Sehr gerne.
Okay, Anhang F, mein Lieblingsanhang, wie man sich vielleicht vorstellen kann, in dem die Sprachen der verschiedenen Völker im dritten Zeitalter vorgestellt werden. Konkreter wird vorgestellt die Sprache der Elben, der Menschen, was die Hobbit gesprochen haben und dann was alle anderen gesprochen haben. Das ist der erste Teil. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, in dem Tolkien quasi erklärt, wie er das gemacht hat mit der, in Anführungszeichen, Übersetzung. Denn darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Tolkien hat sich ja quasi als Übersetzer ausgegeben von seinem eigenen Buch. Gesagt, das wurde in einer ganz anderen Sprache ursprünglich geschrieben. Genau, darüber redet er auch sehr viel. Bevor wir einsteigen, muss ich natürlich noch ganz kurz was zur Werksgeschichte sagen. Es gibt von Tolkien verschiedene Texte über seine Sprachen, wie man sich unschwer vorstellen kann, denn der Mann war schließlich Sprachwissenschaftler, beziehungsweise Philologe und hat sich sehr viel mit Sprachen befasst, auch in seinem beruflichen Leben. Er hat schon relativ früh, oder beziehungsweise direkt, als er angefangen hat, Geschichten zu entwickeln, hat er auch Sprachen entwickelt.
Er hat ja eigentlich Sprachen noch viel, viel, viel früher entwickelt, nämlich hier auch schon mit seinem Bruder in der Kindheit.
Hatte er aber halt nicht die, was dann später elbische Sprachen und sowas wurden.
Nein, das nicht. Ich meinte nur so, dass Tolkien halt eigentlich von klein auf ein solch großes Interesse hatte an Sprachen, finde ich, kann man, wenn man schon so über die Sprachen an und für sich redet, ja ruhig in einem Nebensatz erwähnen.
Auf jeden Fall. Also Tolkien war immer ein sehr sprachaffiner Mensch, das zu Tobias, und hat eben auch das dann später als Beruf gewählt, denn er war ja Professor für Englisch in Oxford. Als eine Person, die selber Linguistin ist, kann ich auch sagen, dass Linguisten sehr spezielle Menschen sind. Ich weiß nicht, wie es ist bei Leuten in anderen Fachbereichen. Vermutlich ist es da ähnlich. Aber Linguistinnen reden sehr gerne über Sprachen, und zwar ausschließlich über Sprachen. Und es kommt dann vor, dass man in einer Gruppe ist mit anderen Linguistinnen und feststellt, wir haben uns seit 4 Stunden unterhalten, und zwar ausschließlich über Sprachen, und wir wissen doch überhaupt nichts voneinander. Und ungefähr so muss man sich Tolkien vermutlich auch vorgestellt haben. Aber das könnt ihr im Hinterkopf haben, wenn ihr diesen Anhang lest. Also das ist der Teil, wo Tolkien wirklich über das schreibt, was ihm am allerwichtigsten war und wo er am allermeisten Spaß dran hatte, neben dem Geschichtenschreiben. Genau, aber ich wollte eigentlich was sagen zu früheren Texten. Also es gibt einen Text, der heißt Die Lammas. Da kommt eins von diesen stimmlosen Elts drin vor. Das ist veröffentlicht im The Lost Road in The History of Middle-Earth. Und das ist eben die früheste Vorstellung über Tolkien Sprachen, die wir kennen. Das ist irgendwann in den 1930ern geschrieben worden, also noch vor Veröffentlichung des Hobbits. Und da erklärt er quasi, wie die verschiedenen Sprachen, die es gibt, in seiner Welt miteinander verwandt sind. Dieser Text wird sehr gerne zitiert, aber Achtung, er ist veraltet. Also wenn ihr irgendwo mal sieht, dass jemand was begründet aufgrund der Lammas, dann müsst ihr immer sagen, okay, aber das ist vermutlich veraltet. Denn die Verwandtschaftsverhältnisse und so sind alle ganz anders als im Herr der Ringe, in diesem Anhang. Was ich an dieser Stelle auch erwähnen sollte, habe ich das noch irgendwo hingetan? Da ist es. Okay. Tolkien basiert seine Vorstellungen über Sprachen auf einem bestimmten linguistischen Modell. Und das wird sehr offensichtlich, wenn man diese Texte liest und das Modell kennt. Und da geht es um das sogenannte Stammbaummodell. Und vermutlich habt ihr alle schon mal gehört, dass Sprachen miteinander verwandt sind, so wie Deutsch und Englisch und Deutsch und Niederländisch und so weiter. Und das Stammbaummodell ist ein Modell darüber, wie das funktioniert mit der Sprachverwandtschaft und wie man das abbilden kann. Und dann kreiert man immer so Bäume, wo Sachen, also es ist quasi ein auf dem Kopf stehender Baum, der eigentlich eher aussieht wie ein Busch, und dann hat man immer eine Ursprache und von der zweigen sich dann die weiteren Sprachen ab.
Da hast du ja auch auf deinem Blog eine schöne Grafik, die Proto-Indo-European.
Genau, und da kann man Proto-Indo-Germanisch auf Deutsch.
Da kann man eben schön sehen, dieser germanische Block, wie er sich dann so aufteilt. Und das ist halt jetzt für mich noch so das Naheliegendste, weil ich damit halt was anfangen kann. Und wie sich das dann halt alles dann so auffächert, finde ich absolut faszinierend.
Das schau mal, da hast du doch was gefunden, was du faszinierend findest.
Ja, das sind Sprachen, das ist aber nicht in diesem Kapitel.
Okay, dann werde ich vielleicht doch einfach sagen, was dir einen Halleluja-Moment gibt in,
ich bin bereit,
in der wirklichen Welt. Aber in der wirklichen Welt.
Okay.
Wenn man sich hier fragt, welche Sprachen sind denn mit unserer verwandt, da kommen die meisten Leute halt, sagen halt, ne, Herr Deutsch, Englisch. Und dann wissen einige vielleicht auch, dass die germanischen Sprachen auch mit den romanischen Sprachen verwandt sind, also mit Italienisch und Spanisch und so weiter, und auch mit den slawischen Sprachen, also Russisch und Polnisch und so weiter. Aber unsere Sprachen sind auch verwandt in dieser großen indoeuropäischen Sprachfamilie mit Sprachen in Indien. Und darum sind unsere Sprachen auch verwandt mit Hindi, Urdu, Bengali, Nepali, Romani, also die Sprache der Sinti und Roma, Kurdisch, Persisch, all die Sachen sind auch mit uns verwandt. Und wenn man sich Sanskrit, also Altindisch, anguckt und das vergleicht mit Italienisch, mit Latein und Altgriechisch, dann sieht man sehr viele offensichtliche Ähnlichkeiten. Und
das faszinierend. Haben die Leute.
Ach schau, aber das haben Leute auch im 19. Jahrhundert gesehen. Und
jetzt ist die große Frage, ist das Verwandtschaftsverhältnis zwischen, ich sag jetzt mal Deutsch und Hindi, größer oder kleiner als das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Aragorn und Arwen? Finde ich ein bisschen, fällt mir gerade auf, eine absolut keine Maßeinheit. Also wenn man, ist es mehr oder weniger verwandt als Aragorn und Arwen?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also von der Zeitspanne her sind wir ungefähr, müsste es ungefähr gleich sein. Also ich glaube, die Aufspaltung der indogermanischen Sprachen ist etwas jünger als das, als die Abstand zwischen, wann ist Arwen geboren? Drittes Zeit irgendwann am Anfang. Okay, dann ist es ja viel weniger. Okay, dann ist das, also die indogermanischen Sprachen sind, die Aufspaltung der indogermanischen Sprachen ist älter, ungefähr 2000 Jahre, als Arwen älter ist als Aragorn.
Okay.
Von daher könnte man sagen, dass die vielleicht noch ein bisschen weiter entfernt verwandt sind als Aragorn und Arwen.
Alles klar. Ich lehne mich mal zurück und lasse dich weiter referieren und falls ich weitere Fragen habe, melde ich mich.
Okay, Stammbaummodell. Warum erzähle ich euch das? Weil Tolkien sich auf dieses Modell bezogen hat. Und das Stammbaummodell geht davon aus, auch das könnt ihr in einem Blogpost, den eine Person geschrieben hat, die zufälligerweise ich bin, nachlesen. Also das Stammbaummodell geht davon aus, dass Sprachen entstehen, wenn eine Gruppe von Menschen, die die gleiche Sprache spricht, sich trennt und dann entwickeln sich die beiden Sprachen unabhängig voneinander und irgendwann kann man sich nicht mehr gegenseitig verstehen und dann hat man zwei verschiedene Sprachen. Und Tolkien macht das Gleiche in seinen Texten. Also in diesem Text hier, gerade mal schauen. Oh, ein Zitat, das du vorlesen könntest, Tobias. Bist du bereit? Moment.
Oh Gott. Wo? Ah, ich sehe es schon.
Was? Nein, das ist nicht das, was ich gemeint habe. Ich habe es gerade nur eingeführt. Zeile 60.
Das Grauelbisch war ursprünglich dem Quenya verwandt. Denn es war die Sprache jener Elder, die, als sie an die Gestade von Mittelerde kamen, nicht über das Meer davonfuhren, sondern an den Küsten des Landes Beleriand blieben. Dort war Thingol Graumantel von Doriath ihr König. Und in der langen Zeit des Niedergangs hatten sich mit der Veränderlichkeit der sterblichen Länder auch ihre Sprache verändert und war der Redeweise der Elder von jenseits des Meeres weit entfremdet.
Und das ist eben genau diese Aufspaltung, die das Stammbaummodell annimmt. Das heißt, wir haben Elben in Valinor, wir haben Elben in Mittelerde, die sprechen viele tausend Jahre nicht miteinander und dann können die sich nicht mehr verstehen. Aber ihre Sprachen sind immer noch ähnlich. Und wenn man das weiß, dann sticht das überall heraus aus den Sachen, die Tolkien schreibt, auch in den in der Lammers vor allem. Das ist so offensichtlich, da kann man auch ganz viele spannende Sachen erzählen, aber das werde ich jetzt nicht tun. Denn wir wollen ja noch mehr über diesen Anhang reden. Okay, also Lammers 1930er, dann als Tolkien die Anhänge geschrieben hat zum Herrn der Ringe, also in den 1950ern, da hat er sich eben auch wieder mit den Sprachen beschäftigt, aber er hat seine Vorstellung über die Verwandtschaft jetzt ein bisschen geändert. Es gibt zwei Vorläufertexte oder zwei verwandte Texte zu diesem Anhang Eden veröffentlicht wurde, nämlich einmal veröffentlicht in The Peoples of Middle-Earth, in The History of Middle-Earth, The Appendix on Languages, also der Anhang über Sprachen. Und das ist die ursprüngliche Version von Anhang F, die deutlich länger ist und die dann wo runtergekürzt wurde aus Platzmangel, um sie im Herrn der Ringe zu veröffentlichen. Wer nicht genug kriegen kann von Anhang F, kann auch diesen Anhang F in der erweiterten Form lesen. Es ist sehr spannend. Wir werden auch gleich nochmal ein wenig eingehen darauf, was da drin steht. Und dann gibt es noch einen anderen Text in The Peoples of Middle-Earth, nämlich Of Dwarfs and Men. Und da wird noch mehr gesprochen über die Sprache von Zwerg und Menschen. Der Text ist deutlich älter nochmal. Der ist vor September 1969 geschrieben worden. Man weiß nicht genau wann, aber eben in der Endphase von Tolkiens Leben quasi. Ist aber kompatibel mit dem Anhang F. Und da fährt man nochmal mehr spannende Dinge. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Texte über die Tolkien geschrieben hat. Zum Beispiel habe ich schon mal erwähnt in der Folge zu den Namen The Shibboleth of Feanor, auch in The Peoples of Middle-Earth, wo Tolkien quasi einen sprachlichen Fakt erklärt mit dem Familienleben der Elben. Es ist sehr witzig. Und auch da fragt man sich wieder, was Tolkien für Hobbys hatte. Aber gut. Also das sind quasi die Vorgänger- bzw. Nachfolgertexte von diesem Anhang.
Sehr schön.
Dann noch eine Sache, zu der wir auch eine Frage bekommen haben, ich glaube wieder von Diro. Er hat mich gefragt zur Sprache der Valar, die in diesem Anhang überhaupt nicht erwähnt wird. Und zwar ist es so, dass in den Lammers alle Sprachen, die es gibt, von der Sprache der Valar abstammen. Diese Sprache der Valar heißt Valarin. Im Silmarillion ist das nicht mehr der Fall, da haben die Elben schon eine Sprache, wenn Romo sie findet. Aber es war mal eine Idee von Tolkien. Und im Essay Quendi and Elder, veröffentlicht in The War of the Jewels, in The History of Middle-Earth, den Tolkien zwischen 1959 und 1960 geschrieben hat. Da erzählt er noch ein bisschen was zu dieser Sprache Valarin. Also da müsste man nachschauen, falls man sich dafür interessiert. Was ich besonders witzig finde an der Sprache der Valar, ist, dass die anscheinend eine Vorliebe haben für sehr lange Namen. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was man konkret darüber weiß. Also wir wissen nichts über die Grammatik oder so, aber wir kennen einige Namen. Und Tobias, möchtest du mal diese Namen vorlesen?
Tuluk Hedelugurus.
Ja, ich würde sagen, es ist Tuluk Hedelgurus. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist natürlich Laurelin.
Natürlich.
Ist ja offensichtlich.
Ibrinidol Passanase. Könnte auch ein Medikament gegen Depressionen sein. Wobei eigentlich für Depression, wenn man den Namen nicht aussprechen kann.
Ibrinidol Patanesel?
Ja. Ja,
Telperion offensichtlich.
Und dann etwas, das ihr schon gelesen habt und wahrscheinlich nicht wusstet, was es bedeutet. Dahan Igwis Telgün.
Oder Dahan Igwis Telgün, der Tanekwitil.
Wir packen euch diese drei Namen auf jeden Fall in die Shownotes und schickt uns doch mal eine kurze Sprachnachricht, geht doch im Discord einfach dann im Feedback, also eine Sprachnachricht aufnehmen und sprecht doch mal bitte diese drei Namen aus. Wie ihr meint, dass sie ausgeguckt. Oh, wir packen sie, ich weiß nicht, ob wir noch eine kurze Interimsfolge machen, so irgendwie so Rückblick, Co. Gesammeltes Feedback eingehen, falls da was angekommen ist, dann würden wir das, falls wir das nicht machen, dann auf jeden Fall als Start in die zweite Staffel spielen wir diese Themen. Ihr habt gemerkt, ich habe mich zum Vollhorst gemacht, Maria hat sich zur Vollhorstin gemacht. Ihr könnt nicht daneben liegen. Es wäre einfach mal faszinierend zu hören, wie ihr da draußen diese drei Namen aussprechen würdet.
Ihr könnt es tatsächlich nicht falsch machen, weil niemand weiß, wie es richtig ist.
Ja, also tut euch keinen Zwang an und schickt uns mal eben die drei Namen als Sprachnachricht zu. Gerne, wie gesagt, im Discord oder halt an die E-Mail-Adresse. Aber ich glaube, Discord ist am einfachsten. Vor allem, wenn man es auf dem Handy hat, dann hat man gleich irgendwie so Sprachnachricht schicken und dann muss man sich da auch um nichts mehr kümmern.
Ja, und ich hoffe, das beantwortet Diros Frage zur Sprache der Valar. Die Sprache der Valar war
weird.
Ja, wie man es von ihnen kennt. Ein bisschen unverständlich. Okay, und damit kommen wir in Gefilde, wo wir ein wenig mehr Ahnung haben, nämlich zu den Elben. Und wir haben eben schon gehört, es gibt zwei Elbensprachen, quasi zwei große Elbensprachen, es gibt mehr. Aber die zwei Elbensprachen, die man in der Regel kennt, sind Quenya und Sindarin. Quenya die Sprache der Noldor und Sindarin die Sprache der Grauelben, also der Elben von Mittelerde, die in Thingols Reich leben. Sindarin ist auch das Elbisch, was wir im Herrn der Ringe finden. Quenya hingegen ist quasi ausgestorben als Muttersprache. Also es gibt kein Elbenvolk mehr, das regelmäßig Quenya im Alltag spricht. Es gibt natürlich noch Quenya-SprecherInnen, zum Beispiel Galadriel, die auch gerne auf Quenya singt im Herrn der Ringe. Aber es wird nicht mehr gesprochen. Und Tolkien bezeichnet das auch als Hochelbisch und manchmal auch als Elbenlatein. Weil es quasi die Position hat, die Latein in Europa lange Zeit hatte, also quasi so als gebildeten Sprache, als Sprache der Wissenschaft und so weiter. Genau. Aber alle anderen Leute haben Sindarin gesprochen, wenn sie Elbisch können. Das sind die beiden Elbensprachen, die man quasi im Herr der Ringe antrifft. An dieser Stelle kann ich es leider nicht unterlassen, nochmal die Geschichte mit der Fußnote zu erzählen. Ich weiß nicht, wie oft ich sie schon erzählt habe, aber es ist mein absoluter Lieblings-Tolkien-Fun-Fact und man muss ihn wirklich im Kopf haben. In der ersten Auflage vom Herrn der Ringe, die man heute leider nicht mehr einfach so kriegen kann, da hört Frodo die Elben in Lothlorien singen und versteht nicht, was die sagen. Und dann steht da so, ja, es liegt daran, dass die eine andere Sprache sprechen. Einige Jahre später, als die zweite Auflage rauskam, hatte Tolkien seine Meinung geändert. Die Elben haben jetzt nicht mehr eine andere Sprache gesprochen, sondern quasi auch Sindarin, aber mit einem bestimmten Akzent. Und darum konnte Frodo das nicht verstehen. Und dazu muss man eine Fußnote einfügen in den Haupttext. Und den findet ihr, wenn ihr die Kapitel zu Lothlorien lest. Das müsste das erste davon den beiden sein. Und ja, das finde ich so genial. Einfach, ihm war seine Sprache so wichtig, dass er eine Fußnote eingefügt hat in den Haupttext von seinem Fantasy-Roman.
Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, ist das ein Akzent einer anderen Sprache? Oder sind wir hier einfach so, keine Ahnung, ich kann jetzt weder bayerisch noch ruhrgebietstechnisch noch berlinerisch noch sonst etwas. Also reden wir jetzt hier eher von einem Zweitsprachenakzent oder reden wir eher von einem Dialekt?
Netterweise sagt uns Tolkien das in einer Fußnote zu diesem...
Zur Fußnote?
Nein, in Fußnote zu diesem Anhang. Warte, ich kopiere sie da kurz unter die andere Zitat. So, jetzt in Zeile 62.
Ich habe dir die Frage gestellt, dann darfst du auch. Ich lese mir doch nicht meine eigene Antwort vor.
Ja gut, dann eben nicht. Also in Lorien wurde zu der Zeit Sindarin gesprochen, ob schon mit einem Akzent, da die Mehrzahl des Volkes silvanischen Ursprungs war. Von diesem Akzent und seiner eigenen beschränkten Kenntnis des Sindarin ließ sich Frodo täuschen.
Ah, oui.
Was ist jetzt hier silvanisch? Wohin leitet diese Fußnote? Genau da. Also es gibt im Düsterwald noch Reste der Elben, die nie über das Blaue Gebirge gegangen sind, sondern die im Mittelalter proper quasi geblieben sind und die damit nicht zu den Eldern gehören und die auch keine Grauelben sind. Und die haben noch im Düsterwald gewohnt und die hatten eine eigene Sprache, die uns nicht mehr betrifft, weil sie nicht vorkommt im Herrn der Ringe. Und in der ersten Auflage kam die vor, weil die Leute damals in Lothlorien noch diese Sprache gesprochen haben. Aber später hat Tolkien sich dann eben umentschieden und gesagt, nein, die sprechen Sindarin, aber sie sprechen noch mit einem silvanischen, also mit einem waldländischen, mit einem waldelbischen Akzent. Und also es handelt sich vermutlich um einen Zweitsprachenakzent von Leuten, die eigentlich mal silvanisch gesprochen haben, aber jetzt netterweise Sindarin sprechen.
Okay.
Und der anscheinend so stark war, dass Frodo ihn nicht verstanden hat. Aber Frodo konnte auch nicht so gut Sindarin. Also es ist hauptsächlich seine Schuld. Ja, was gibt's weiter noch Schönes zu erzählen? Ich glaube, das ist erstmal alles. Hast du noch irgendwelche Fragen zum elbischen Sprachen?
Nee, ich werde sie wahrscheinlich in diesem Leben eh nicht mehr lernen.
Das muss man auch nicht. Aber es macht sehr viel Spaß, sich damit zu beschäftigen. Elbensprache ist, glaube ich, relativ bekannt. Quenya basiert so auf Finnisch, Latein, Altgriechisch. Sindarin basiert auf... Ich hatte Quenya gesagt. Quenya basiert auf Finnisch, Latein, Griechisch. Sindarin basiert auf den keltischen Sprachen, also Walisisch, Irisch und so weiter. Da gibt es ganz viele Sachen im Internet zu, das könnt ihr euch durchlesen und auch Sachen, wo irgendwie Leute die Sprachen vergleichen und so weiter. Das müssen wir hier nicht tun. Stattdessen können wir jetzt zu den Menschen kommen. Denn was kümmern uns die Elben, wenn wir auch die Menschen haben können? Bei den Menschen ist es so, auch darüber haben wir eventuell schon mal gesprochen, als wir das Silmarillion besprochen haben. Es wird irgendwo mal erwähnt, soweit ich weiß, muss ich auch wieder suchen, dass die Sprache, die im dritten Zeitalter gesprochen wird, abstammt von der Sprache im Kapitel 17 von den ersten Menschen im Westen, hätte man sich auch denken können. Da wird erzählt, dass die gemeinsame Sprache von Mittelerde, beziehungsweise erstmal von Numenor, das erkläre ich gleich, abstammt von der Sprache des Hauses Hador. Also einer von den drei Völkern der Edain, das haben wir ausführlich besprochen in Folgen zum Silmarillion. Als Beleriand untergegangen sind ja Menschen nach Numenor gezogen und die stammten hauptsächlich aus dem Volk von Hador. Und auf Numenor, das erfahren wir jetzt im nächsten Abschnitt von Menschen, wurde einerseits Sindarin gesprochen, aber andererseits auch immer noch diese Sprache, diese Menschensprache. Und diese Menschensprache heißt Adunaisch, weil Andune ein anderer Name ist für Numenor. Und dazu gibt es einen kurzen Grammatik-Sketch von Tolkien.
Ein Grammatik-Sketch.
So nennt man das, wenn man quasi eine Beschreibung der Grammatik hat, die aber ganz kurz ist und nicht vollständig.
Achso, ich dachte, wir reden jetzt wirklich so von so einem Bühnensketch, den wir jetzt hier vorspielen könnten.
Das wäre extrem lustig, aber nein. Sketch wie in Englisch, Sketch halt, also... Ein Geschreibsel.
Ja.
Falls ihr euch das angucken wollt, dann gibt es das in Sauron Defeated in The History of Middle-Earth in Lothham's Report of the Adonaic Language. Falls ihr des Englischen mächtig seid und euch fragt, wo Tolkien sich für diese Sprache bedient hat, könntet ihr euch eine quasi PowerPoint-Slides eines Vortrags einer gewissen Person angucken, die zufälligerweise ich bin. Ich habe nämlich mal einen Vortrag gehalten darüber, über die semitischen Ursprünge von Adonaisch. Also Adonaisch ist eine weitere erfundene Sprache von Tolkien, die auf semitischen Sprachen basiert, also Arabisch, Hebräisch, so weiter. Genau, das werde ich auch verlinken, eine Notiz schreiben. Ja, ihr merkt, ich habe zu allem irgendwie schon mal was gemacht. Ist leider nur auf Englisch. Ich glaube, das schaffe ich nicht nochmal, eine deutsche Version davon, bis der Podcast rauskommt.
Muss ja auch nicht. Also ich meine, wir behalten hier ja eh schon sehr viel vor. Und.
Aber ja, auch dazu ergibt es etwas von mir, was man theoretisch lesen könnte. Also Numenor, Sindarin, Adonaiish und es wird auch noch Quenya benutzt als Gelehrtensprache. Und als die Numenorer dann irgendwann nach Mittelerde kommen, bauen sie dort eben Städten, unter anderem Pelagier. Und dort entsteht dann quasi die gemeinsame Sprache, auch Westran genannt. Und das ist quasi diese Adonaiish, aber mit ganz vielen Wörtern aus Sprachen, die noch so im Mittelerde drumherum gesprochen werden. Und diese Sprache weitet sich immer weiter aus, aus Pelagia raus. Und als dann Numenor untergeht und die Numenora ihre beiden Königreiche gründen in Mittelerde, benutzen sie diese Sprache dann, diese neue gemeinsame Sprache, als Verkehrssprache und Verwaltungssprache in ihren Reichen. Und damit verbreitet sie sich immer weiter, sodass wir im dritten Zeitalter, des Ringkriegs die Situation haben, dass quasi alle Leute Westron sprechen. Und darum können sich im Herrn der Ringe alle Leute miteinander verstehen, was sehr praktisch ist. Genau. Um zum letzten Mal Werbung für meine eigene Sache zu machen. Es gibt Leute, die behauptet haben, dass Westron eine sogenannte Kreolsprache sei. Zufälligerweise gibt es einen Artikel von einer Person, die
ganz
ich
kurz,
bin.
Was versteht man unter einer Kreolsprache?
Eine Kreolsprache ist eine Sprache, die aus verschiedenen Sprachen zusammengesetzt ist, könnte man so sagen.
Okay.
Also zum Beispiel Tok-Pisin, die Amtssprache von Papua-Neuguinea, ist eine Kreolsprache. Das könnt ihr einfach mal googeln. Tok-Pisin. Und da merkt ihr, diese Sprache ist sehr ähnlich wie Englisch, aber doch ganz anders. Und auch in der Karibik gibt es mehrere Kreolsprachen, zum Beispiel haitianisches Kreol und was gibt es? Quasi jede von diesen Inselstaaten der Karibik hat sein eigenes kleines Kreol. Und diese Kreolsprachen entstehen meistens im Zusammenhang mit Kolonisation, also dass quasi eine europäische Großmacht irgendwo hingeht und Leute aus verschiedenen sprachlichen Backgrounds zwanghaft zusammenpackt, weil die zum Beispiel arbeiten müssen auf Plantagen. Und dann müssen die Leute irgendwie miteinander kommunizieren und sie können weder die Sprache der Europäer, noch verstehen sie sich gegenseitig. Und dann müssen sie quasi aus allem, was sie irgendwie zur Verfügung haben, eine neue Sprache bilden. Und so entstehen Kreolsprachen. Sehr faszinierendes Thema. Und es gibt zufälligerweise einen Artikel von einer Person, die ich bin, in der ich argumentiere, warum Westron kein Kreol ist. Und die ist veröffentlicht worden im Hiddershaw-Band. Auch dazu kann ich einen Link geben. Und damit habe ich, glaube ich, 9 oder 10 Sachen von mir verlinkt. Und ja, das könnt ihr quasi meine komplette Publikationsliste könnt ihr in den Shownotes entnehmen. Genau, so ist Westron entstanden. Und jetzt die Sache, die auch für viele Leute ein kleiner Halleluja-Moment ist.
Ich bin gespannt.
Und in die eigentlich geht es ein bisschen mehr darüber im Übersetzungsteil, aber es macht Sinn, jetzt darüber schon mal zu sprechen. Westron ist übersetzt als Englisch. Aber es ist nicht Englisch. Westron ist eine Sprache, die Tolkien sich selber ausgedacht hat. Es gibt auch für Westron eine kleine, kurze Grammatik, die leider nicht veröffentlicht ist, in der er beschreibt, wie diese Sprache funktioniert. Und das führt dazu, dass auch alle Personen, die einen Namen haben, der irgendwie Englisch klingt oder so, vor allem die Hobbits, und auch Orte, die einen englischen Namen oder eben einen deutschen Namen haben in der deutschen Version, die haben auch einen Westron-Namen, der komplett anders ist als zumindest in vielen Fällen komplett anders ist als der englische Name. Und das erklärt Tolkien eben im Abschnitt zur Übersetzung, aber wir können schon mal ein wenig uns das anschauen. Das wird eigentlich aber mehr, beschreibt Tolkien das in diesen erweiterten Anhang F, den es nur in der History of Middle-Earth gibt. Aber zum Beispiel Frodo heißt eigentlich Maurer Labingi. Und, aber der, kommt der Name von Samwise hier vor? Irgendeine von diesen Sachen muss doch hier stehen. Hobbits heißen eigentlich Kuduk auf Westron. Gamchi, der Nachname, ist eigentlich Galbasi. Und Bruchtal heißt eigentlich Kaningul auf Westron. Und ja, das ist doch ein Moment, wenn man Leuten das erzählt, dass also Tolkien sich quasi eine gemeinsame Sprache ausgedacht hat. Natürlich, damit alle Leute sich verstehen können im Herrn der Ringe. Das wäre ziemlich unpraktisch, wenn die Gefährten noch zusätzlich noch 9 Dolmetscher dabei haben müssten. Aber auch diese Sprache hat Tolkien sich wieder ausgedacht. Und wir können sehr froh sein, dass er nicht den Herrn der Ringe doch noch in Westron geschrieben hat. Und man dann quasi so eine, eine zweisprachige Ausgabe hat, wo man auf der einen Seite Westron, auf der anderen Seite Englisch.
Wäre aber auch interessant.
Wäre sehr interessant, vermutlich Tolkiens Traum gewesen. Aber ja, leider, leider ist es dazu nicht gekommen. Jetzt habe ich gerade schon erwähnt, die Hobbits. Die Hobbits sprechen auch Westron, aber auf ihre eigene Art und Weise. Und Tolkien beschreibt dann, dass die Unterschiede zwischen dem Westron, was die Hobbits sprechen, und dem Westron, was zum Beispiel die Leute in Gondor sprechen, größer ist, als er das dargestellt hat im Herrn der Ringe. Also größer als das, was er ausdrücken konnte auf Englisch. Zum Beispiel gibt es im Westron, wie auch im Deutschen, zwei verschiedene Arten, jemanden anzusprechen. Also man kann die höfliche Form wählen, also siezen, oder man kann duzen. Und diese höflichen Pronomen sind aber ausgestorben bei den Hobbits und werden nicht mehr benutzt. Und darum duzen quasi die Hobbits alle Leute, inklusive die Könige. Das heißt, in Rohan kommt Merry zum König und duzt den erstmal. Und das finden die Rohirrim halt ein bisschen komisch. Aber denken sich vermutlich, ja, diese Ausländer, das passt schon alles. Ja, aber auch das ist eine Sache, wo Tolkien quasi bedauert, dass er das nicht so gut klar darstellen konnte mit Englisch. Aber er sagt dann auch, dass er sich bemüht hat und dass darum auch unterschiedliche Charakter unterschiedlich sprechen manchmal. Also vor allem Frodo und Aragorn, da merkt man das relativ deutlich, zumindest im Englischen. Die sprechen manchmal sehr gehoben und manchmal sprechen die so eher so umgangssprachlich. Und dieses mit den verschiedenen Sprachstilen ist im Englischen sehr offensichtlich. Und es macht eigentlich auch einen großen Charme aus des Herrn der Ringe, weil man quasi mit jeder Person, die wird nicht nur beschrieben, wie die aussieht oder so, oder was die tut oder welche Funktion die hat, sondern es wird auch immer quasi darüber, wie die spricht, vermittelt, was das für eine Person ist. Und diese verschiedenen Sprachebenen sind in den deutschen Übersetzungen leider sehr eingedampft worden. In dem Sinne, dass bei Karo eigentlich alle Leute gehobener sprechen, als sie es eigentlich tun. Und bei Kriege alle Leute umgangssprachlicher sprechen, als sie es eigentlich tun. Und man müsste eigentlich eine Fusion machen aus Kriege und Karo, damit dann jeder richtig spricht, wie es bei Tolkien eigentlich ist. Zum Beispiel beim Herr der Ringe in der Karo-Übersetzung hat man häufig das Gefühl, dass es ein bisschen gestelzt ist. Es ist alles irgendwie sehr, es wirkt alles sehr wichtig und so. Und das finde ich teilweise sehr unpassend, vor allem wenn es um die Hobbits geht, die halt wirklich überhaupt nicht so sprechen im englischen Original. Ja, da müssten wir vielleicht eine neue Übersetzung mal kriegen irgendwann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also so viel zum Thema verschiedene Arten, Westron zu sprechen. Tolkien beschreibt dann noch, dass die Hobbits noch quasi alte Wörter behalten haben, die es in anderen Varietäten des Westron nicht gibt. Also zum Beispiel sowas wie Mathom, oder auch das Wort Hobbit, das sind so Hobbitzismen, könnte man vielleicht sagen. Also Wörter, die nur die Hobbits benutzen. Die haben natürlich auch wieder, es sind natürlich auch wieder nur Übersetzungen. Also es gibt davon auch extra echte Westron-Wörter. Ich hatte eben schon gesagt, dass Hobbit eigentlich Kuduk ist und so weiter. Okay, so viel zu den Hobbits. Obwohl, ich sollte vielleicht noch erwähnen, die Hobbits haben, bevor sie Westron gesprochen haben, keine eigene Sprache gab, sondern sie haben auch da eine Menschensprache gesprochen, die vermutlich verwandt war mit der Sprache der Rohirrim. Die Rohirrim haben auch im dritten Zeitalter noch eine eigene Sprache, die unterschiedlich ist von Westron und die sie untereinander sprechen. Und mit dieser Sprache ist die ursprüngliche Sprache der Hobbits wohl verwandt. Und darum gibt es noch Wörter, die irgendwie ähnlich sind. Also zum Beispiel Hobbit ist ähnlich wie das rohirrische Wort Holbütler, Höhlenbewohner. Und das stellt Merry auch fest im Herrn der Ringe, wenn er mit den Rohirrim reitet und merkt, dass da einige Wörter sind, die ihm irgendwie bekannt vorkommen.
Interessant.
Meinst du das ernst, oder?
Ja, also ich meine, es ist ja jetzt nichts, was mich jetzt so im Prinzip so die Thematik an sich, das hatte ich ja vorhin gesagt, vom Hocker reißt. Aber wenn man dann halt doch so, so ein paar Verbindungen macht, das sind jetzt keine Halleluja-Momente, weil es ist ja jetzt nichts Tiefgreifendes, aber es ist schon interessant, wie dann auch die Sprachen teilweise miteinander verwoben und verwandt sind, was halt einfach für mich nochmal die Komplexität des Werkes auf ein anderes Level hebt.
Ja, ich denke, bei den Sprachen ist schon einer der Teile, wo man, wenn man sich nicht auskennt, wo einem sehr viel verloren geht. Also man sehr viele Sachen nicht mitbekommt. Wenn man den Herrn Ringe liest oder auch das Silmarillion als Person, die sich ein bisschen mit Sprachwissenschaft auskennt, dann fallen einem einige Sachen auf, die einem sonst vielleicht nicht auffallen. Das liegt natürlich eben daran, dass Tolkien sich selbst sehr viel beschäftigt hat und auch da vielleicht etwas mehr ins Detail gegangen ist, als es andere Autoren machen. Denn zum Beispiel die Sache, dass es da verschiedene Dialekte gibt von Westron und die Leute unterschiedlich sprechen. Das ist eine Sache, die sollte selbstverständlich sein, wenn wir es auf unsere Welt beziehen. Denn wir wissen alle, es gibt verschiedene Dialekte. Leute sprechen unterschiedlich, auch wenn sie Hochdeutsch sprechen, hört man trotzdem raus, wo eine Person herkommt. Und das muss auch so sein, denn wenn Leute nicht mehr miteinander reden, dann ändern sich ihre Sprachen. Also dann werden ihre Sprachen weniger verständlich zueinander. Und Leute benutzen andere Wörter und andere Konstruktionen und so weiter.
Und das finde ich ja gerade im Bayerischen sehr faszinierend. Oder generell so die Sprache im Alpenland, auch im Schweizerdeutschen Bereich oder im Österreichischen, so der merkt man schon, je nachdem, wie ländlich man wird. Also das ist mit Sicherheit auch in anderen Regionen in Deutschland so, aber ich kann es jetzt halt nur für Bayern sagen, je abgeschiedener ein Ort wird, umso stärker sind die Dialekte, umso schwieriger ist es für den Außenstehenden wie mich, der ja eh kein Bayerisch spricht, zwar halbwegs mittlerweile versteht, den Leuten zu folgen. Und wenn man dann zum Beispiel jetzt mal ins Rieserische geht, also das ist ja der große Krater in Bayern, Bavü, geht ja so die Landesgrenze, glaube ich, so ein bisschen durch den Krater des Ries, die ja aufgrund der Geografie, dass sie sich ja alle in einem riesen Krater befinden, war es für mich am Anfang noch schwieriger zu verstehen, weil die haben ja eine komplette Infrastruktur da drin. Die haben ja, ich werde jetzt nicht sagen, dass sie hinterm Mond leben, aber die haben ja alles, was
sie... Aber sie wohnen in einem Mondkrater.
Ja, kein Mondkrater, sondern Meteoritenkrater. Wenn der Mond auf die Erde gedonnert wäre, hätten wir, glaube ich, andere Probleme. Was ich nur sagen wollte, die haben natürlich die komplette Infrastruktur, also so Lebensmittel und Co. Das wird ja viel Landwirtschaft, alles vor Ort produziert. Man muss also gar nicht, wie sie selbst sagen, da hinaus in die weite Welt, jenseits des Kraterrandes. Und da merkt man halt schon, wenn es da keine Zugezogenen gibt und Co., dass die Sprache schon sehr eigen wird und auch sehr sehr unverständlich für die Außenstehenden. Wobei natürlich in der heutigen Zeit die Gefahr, glaube ich, nicht mehr ganz so groß ist, allein aufgrund von Fernsehen, Radio, Internet, als es vielleicht noch vor 100 und 200 Jahren gewesen ist.
Ja, und man muss sich vorstellen, so war das bis eben vor 100, 200 Jahren noch überall in Deutschland so. Also man sagt so, dass im Mittelalter man quasi die Leute einen Verständigungshorizont hatten, wo sie sich gut unterhalten konnten mit anderen Leuten. Das waren so 50 Kilometer. Wenn du darüber hinausgegangen bist, dann hattest du schon große Probleme, die Leute zu verstehen. Es war immer noch ähnlich genug, dass man sich da quasi reinhören konnte und das lernen konnte relativ schnell. Aber es war nicht auf dem ersten Hör verständlich.
Wie hast du das gerade genannt? Hörhorizont?
Ja, ich habe das mehr als Wort gesagt, für Verständigungshorizont. Genau. Also quasi großer Radio ist.
Ey, du bist außerhalb meines Verständigungshorizonts.
Gerne. Bitte mit Fußnote auf mich verwiesen.
Genau, Fußnote, dann Rücken. Damit man ja umblättern muss und dann steht dann Maria Zielenbach, Folge 34, Sel Maria.
Genau, ja, aber dass man sich das irgendwie bewusst macht, dass die Situation, in der wir heute leben, wo sich alle miteinander verständigen können, das zumindest innerhalb eines Landes in der Regel, das ist noch nicht so alt. Und auch in anderen Ländern der Welt haben wir es immer noch, dass Leute eben ihre eigene Sprache sprechen, heute meistens in Verbindung mit einer Amtssprache oder mit einer anderen Verständigungssprache, die mehrere Leute sprechen. Aber der weltweite Normalfall ist eigentlich, dass du nur relativ kurzer Zeit schon Probleme hast, andere Leute zu verstehen. Und Mittelerde ist jetzt ja nun keine hochtechnologisierte Gesellschaft, wie wir wissen. Und es gibt auch relativ wenig Kontakt zwischen den einzelnen Gebieten. Also zum Beispiel die Leute in Gondor haben nicht keinerlei Kontakt mit den Hobbits. Und die haben auch relativ wenig Kontakt mit zum Beispiel Bruchtal. Denn wir wissen ja, als Boromir nach Bruchtal reitet, muss er erstmal suchen. Denn er weiß nicht genau, wo das ist. Das heißt, wir wissen, es gibt da einen Verständigungsabbruch oder ein Kommunikationsabbruch zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ab dann besteht eben das Potenzial, dass die Arten, wie die Leute sprechen, sich radikal auseinanderentwickeln. Bezieht Tolkien hier ein. Also er macht das nicht so ganz offensichtlich im Text. Also es ist nicht so, dass Leute wirklich Verständigungsprobleme haben, außer jemand spricht Elbisch und die andere Person kann kein Elbisch. Oder wie in Lothlorien, wo die Leute die Elben nicht unbedingt Westron können, sondern nur Elbisch sprechen. Aber innerhalb der Westron-Sprecher gibt es eigentlich keine Kommunikationsprobleme. Aber Tolkien sagt zumindest im Anhang, dass es da Unterschiede gibt. Wenn wir da an andere Fantasy-Romane denken, da ist das ja überhaupt nicht so. Also zum Beispiel in Game of Thrones, da gibt es keine Kommunikationsprobleme. Die Leute sprechen einfach alle miteinander. In der Serie hat man es ein bisschen versucht, dass man verschiedene englische Akzente gewählt hat. Aber man müsste sagen, in der großen Fläche von einem Land mit so unterschiedlichen geografischen und verwaltungstechnischen und so weiter Hürden, die Leute irgendwie überwinden, muss man von A nach B zu kommen. Die dürften sich eigentlich nicht gut verständigen können, die Leute. Also eigentlich müssten die ganze Zeit irgendwelche Übersetzer mit sich herumschleppen. auch einer meiner Träume, mal einen Fantasy-Roman zu schreiben, wo einfach niemand sich miteinander unterhalten kann und die ganze Zeit immer darauf gewartet werden muss, dass wieder übersetzt wird. Und dann.
Aber das funktioniert ja nicht, weil dann hast du ja zumindest eine Person, die ja beide Sprachen spricht. Und die kann sich dann ja auch außerhalb des Gespräches, also wenn jetzt du und ich unterschiedliche Sprachen sprechen und Annika wäre die Dolmetscherin, dann könnte sich Annika mit mir separat unterhalten und Annika könnte sich mit dir separat unterhalten, ohne dass sie jetzt ja zwangsläufig übersetzt, dadurch, dass sie ja beide Sprachen spricht.
Das ist der Idealfall von Übersetzung. Es ist eigentlich historisch so gewesen, dass wenn du irgendwo hingegangen bist, wo die Sprache gar nicht konntest und einen Übersetzer bekommen hast, dann konnte die Person selten beide Sprachen wirklich gut, sondern es waren meistens Leute, die so ein bisschen was konnten.
Also mit Händen und Füßen übersetzen.
Genau, oder die konnten dann so ganz rudimentär die Sprache sprechen. Also zum Beispiel in dem Bereich, wozu ich forsche, also Ostindonesien war es so, es gab ganz viele verschiedene lokale Sprachen, also auch auf engstem Raum. Sehr viele verschiedene Sprachen, die nicht gegenseitig verständlich sind. Und dann gab es Malai als quasi Verkehrssprache, aber nicht alle Leute konnten das. Das heißt, wenn man in ein Dorf gekommen ist und man konnte die Sprache nicht, dann musste man jemanden finden, der ein bisschen Malai konnte. Und das war wirklich ein ganz klein bisschen. Und dann konnte man vielleicht fragen, wo kann ich übernachten und kriege ich was zu essen? Aber tiefgehende Gespräche konnte man nicht führen. Und das wäre sehr lustig, das mal in einem Fantasy-Roman zu haben, wo also quasi der Held überall hinkommt und sich nirgendwo verständigen kann. Das würde auch die Handlung nicht besonders voranbringen, aber.
Ja, also ich glaube, das war der 13. Krieger. Da ist so der einzige Film, an den ich mich erinnere, wo es halt genau eben diese Problematik gibt, dass es dann halt eine Person gibt, die Sprache nicht versteht und man als zuhörende Person bekommt, versteht man die Sprache auch nicht. Und je länger diese Gruppe zusammenreist, umso mehr versteht man mal sind es einzelne Wörter, dann auch mal irgendwie so ein halber Satz. Und das geht natürlich in diesem Film relativ schnell, weil wir jetzt auch einfach keine, der Film geht ja jetzt nicht 3 Monate. Aber da fand ich es ziemlich cool gelöst und das hat mich echt so ein Augenöffner, dass es irgendwie in Filmen und so, jeder versteht immer jeden. Also es ist ganz selten, dass man mal etwas kommt, wo man noch einen Übersetzer im Film benötigt, zwischen zwei handelnden Personen. Aber da fand ich es halt ziemlich cool, um so dieses Erlernen so peu à peu die Sprache und kann sich dann halt auch peu à peu in der Sprache mit dem Menschen verständigen.
Sehr cool. Sowas ist eben deutlich näher an der Realität dran, als wir sprechen alle eine gemeinsame Sprache, die wir mysteriöserweise alle können und der es keinerlei Variation gibt. Okay, apropos Variation, es gibt noch mehr Varianten von Westron, die gesprochen werden und die werden beschrieben im Abschnitt von anderen Rassen. Und da fahren wir zum Beispiel von den Ents. Die Ents haben ihre eigene Sprache, Entisch, wir kennen es. Es ist sehr gemütlich, sehr langsam, sehr lange Wörter. Quasi
so schnell.
Viel zu schnell gerade, Tobias.
Ich bin, wie heißt der, Flink?
Flinkbaum. Ja, aber in dem Sinne relativ nah dran in der Sprache der Valar, nur dass die Wörter leichter auszusprechen sind. Aber manchmal spricht Baumball auch Quenya, was auch irgendwie relativ lustig ist. Genau, das ist die Sprache der Ents und die Ents können auch Westron, wie wir mitbekommen im Herr der Ringe. Dann die Orks sprechen auch Westron untereinander. Und zwar wird da beschrieben, dass die Orks quasi immer Sprachen von anderen Leuten übernehmen und die dann aber hässlicher machen. Und dazu hat Diro uns auch einen Kommentar geschrieben im Discord. Möchtest du vorlesen, Tobias, in Zeile 70?
Anhang F. Orks. Ich finde es sehr faszinierend, dass die Orks, abgesehen von den Wurzeln der schwarzen Sprache, keine eigene Sprache haben, sondern von den umgebenden Völkern das aufschnappen, was sie brauchen. Wie ein Papagei, der alles nachplappert, oder ein Schwamm, der sauberes Wasser aufsaugt und beim Auswringen kommt das Dreckwasser heraus. Das würde bedeuten, dass die Orks aus der Orkstadt eine andere Sprache hatten als die Orks von Moria, die wiederum anders gesprochen haben als die Orks von Osgiliath. Ich habe so das Gefühl, dass Tolkien hier etwas Sprachevolution verbreitet hat. Es gibt ja auch die Theorie, dass die Orks aus den verschwundenen Elben gezüchtet wurden. Wären dann nicht die Wurzel der Orksprache das Urelbisch? Was mir aber auch aufgefallen ist, dass Tolkien abschätzig von den Völkern der Feinde spricht. Hier schwingt dieses Klassendenken mit, was Maria und Tobias ja auch schon im Silmaria angesprochen haben. Ich möchte das nicht bewerten, es ist mir nur aufgefallen.
Erstmal sehr gute Metaphern, die Diro da benutzt mit dem Schwamm. Aber dann ist es so, Und ich meine, also ich glaube,
wir können doch erstmal die erste Frage mal vielleicht rauspicken, weil die am einfachsten zu beantworten ist. Das Thema mit, dass Orks aus den verschwundenen Elben gezüchtet wurden.
Ja, das wird im Silmarillion so behauptet, aber ist das Silmarillion? Wir wissen nicht, ob es stimmt oder ob es nur die Geschichte der Elben ist, die Elben erzählen. Aber selbst wenn alle Orks aus Elben entstanden wären und das wären Elben, die alle die gleiche Sprache gesprochen hätten, dann heißt das ja nicht, dass die Orks viele tausend Jahre später zwangsläufig immer noch die gleiche Sprache sprechen. Denn Orks sind, ich nehme mal an, sterblich. Die werden irgendwann, oder sie werden umgebracht, dann sterben sie noch viel schneller. Und Sprache wird ja weitergegeben, indem man es seinen Kindern beibringt. Und wenn die Ork-Eltern beschließen, mit den Kindern nicht mehr diese Elbensprache zu sprechen, sondern was anderes, dann lernt das Kind eben keine Elbensprache. Das heißt, unabhängig davon, wo die Orks herkommen, können sie was auch immer für eine Sprache sprechen, auf die sie Lust haben und die sie zufälligerweise gelernt haben. Dann zur Sache, dass die Orks verschiedene Sprachen sprechen, also Orks aus verschiedenen Regionen. Und das ist so. Und es gibt auch eine Stelle im Herrn der Ringe, wenn ich mich nicht irre, wo das vorkommt, die ich gerade suche. Ist das die hier? Im Kapitel Die Uruk-hai, als Merry und Pippin von den Orks gekidnappt sind. Da gibt es zwei verschiedene Ork-Gruppen. Und zwar einmal Orks und dann gibt es auch noch Uruk-hai aus Isengard. Und dazu gibt es dann folgende Stelle. Pippi merkte zu seiner Überraschung, dass ein Großteil der Unterhaltung verständlich war. Viele der Orks bedienten sich der gewöhnlichen Sprache. Offenbar gehörten sie zu zwei oder drei verschiedenen Stämmen an und verstanden ihre jeweiligen Orksprachen nicht. Also Tolkien sagt hier explizit das, was Diro auch sagt. Die Orks, die aus verschiedenen Stämmen oder verschiedenen Regionen kommen, haben verschiedene Orksprachen und wenn sie miteinander reden wollen, dann nutzen sie Westron in ihrer eigenen Art, in ihrer eigenen nicht so schönen Art, wie Tolkien sagt. Also jetzt mit dem Klassendenken, ja, Tolkien macht sehr deutlich, dass er wenig von Orks hält und von ihrer Kultur und Ork-Kultur allgemein nicht so hoch ansetzt. Als neutrale Anthropologen oder Orkopologen sehen wir das natürlich völlig anders und möchten auch gerne die Sprache aller sämtlichster Orks-Völker gerne einmal beschreiben. Ja, Tolkien schreibt auch so schön, dass die Sprache der Orks so widerwärtig ist, dass er es nicht mal hinbekommen hat, die gut zu übertragen ins Englische. Das wäre auch sehr lustig, wenn.
Aber das, also irgendwie, also das ist natürlich super wertend seitens Tolkien. Ich finde es aber schon faszinierend, dass er diese Wertung vornimmt. Ich sehe das jetzt nicht als Ausrede dafür, dass er keinen Bock hatte, eine weitere Sprache zu erfinden, zu erdenken, zu konstruieren. Weil, wie wir ja schon erwähnt haben, war das Tolkiens Lieblingshobby gefühlt. Aber ich finde es halt sehr bemerkenswert, wie er damit umgeht. Und was halt einfach nochmal so die Aussage stützt, die Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben.
Selbstverständlich. Und im Fall vom Herrn der Ringe ja von den Nachfahren von Aragorn. Aber was Tolkien hier macht, ist eigentlich sehr realistisch. Also die Frage ist ja auch, was sind Orks? Also einfach so als hingestellte Frage. Jetzt können wir alle sagen, ja, Orks sind die Bösen. Aber was sind Orks im Wesentlichen? Wenn wir davon ausgehen, dass nicht alle Orks von Elben abstammen, also dass nicht alle Orks die gleiche Quelle haben, dann müssen die irgendwo herkommen. Und
ja.
Es scheint da verschiedene Ork-Völker zu geben und verschiedene Völker sprechen verschiedene Sprachen. Das heißt, es ist nur natürlich, dass Orks verschiedene Sprachen sprechen.
So weit stimme ich dir ja auch zu.
Genau, und wenn wir zum Beispiel überlegen, so Völker, zum Beispiel in der Zeit, im Mittelalter oder in der Zeit der Völkerwanderungen, wenn wir zum Beispiel denken an die Hunnen. Die Hunnen waren keine homogene Volksgruppe, sondern es war Leute aus verschiedenen Völkern, die sich irgendwie zusammengefunden haben, weil sie ein gemeinsames Ziel hatten, nämlich nach Westen. Und auch die Leute werden eventuell unterschiedliche Sprachen gesprochen haben und sich dann irgendwie zusammengerauft haben. Und eventuell ist das wieder eine Inspirationsquelle von Tolkien, dass du also quasi als bösen Feind so eine nicht definierte Volksgruppe hast, wo es innerhalb nochmal Unterschiede gibt und die aber sich darin eint, dass sie gegen dich ist.
Ja, ja. Aber trotzdem, dass er sich nicht bereit war, ihnen eine eigene Sprache zu geben oder unterschiedliche Sprachen zu geben, spricht ja für sich.
Doch, es gibt, die haben schon unterschiedliche Sprachen, aber sie haben halt die übernommen von anderen Völkern, aber es ist ja schon ihre eigene Sprache, weil sie haben ja zu ihrer eigenen Sprache gemacht.
Gut.
In einem bestimmten Sinne haben sie aber eine eigene Sprache. Zumindest wurde ihnen mal eine eigene Sprache angeboten, nämlich die schwarze Sprache, die sich Sauron ausgedacht hat. Und die schwarze Sprache kennen wir alle. Die ist nämlich auf dem einen Ring drauf. Also dieses Ashnas, Grimbatuluk und so weiter, was Gandalf da so schön im Film sagt und dann wehen irgendwelche Blätter und sowas. Das ist die schwarze Sprache, die hat Sauron sich ausgedacht. Denn Tolkien und Sauron teilen anscheinend mehrere Hobbys.
Ja, und Gandalf ja auch.
Ja, anscheinend.
Ist Tolkien, Gandalf und Morgoth in einer Person?
Sauron meinst du?
Sauron in einer Person.
Auf jeden Fall. Und Bombadil. Die Dreieinigkeit Tolkiens. Wo war ich gerade?
Schwarze Sprache.
Genau, die hat eben Sauron sich ausgedacht. Auch das ist wie eine Sprache, von die Tolkien sich quasi ausgedacht hat. Also es gibt dazu noch weniger Material als zu Westron und zu Adonaisch und so. Aber existiert theoretisch. Tolkien hat diese zwei Sätze in der Ringenschrift geschrieben. Sauron hat quasi diese Sprache den Orks angeboten, aber sie haben die nicht so richtig angenommen, weil sie Sprachen von anderen Leuten übernommen haben. Aber die Nazgul sprechen die schwarze Sprache. Irgendwie auch wieder so ein nettes Feature ist. Wie ein Freund von mir mal bemerkte, die Nazguls müssten eigentlich die Leute im Mittelalter sein, mit denen man als Linguist am allermeisten sprechen möchte. Weil die ja so alt sind und so viele Sprachen können müssen, dass man die sich einfach ein Nazgul schnappen muss und dann kann man mit dem stundenlang Aufnahmen machen und hätte am Ende ganz viel Material. Und das ist der Traum eines jeden Sprachwissenschaftlers.
Ah, okay. Jetzt wissen wir, wovon Maria träumt.
Ein Nazgul sprechen auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, der Hexenkönig von Angwar ist mein absoluter Lieblingscharakter im Herr der Ringe. Von daher, mit dem würde ich schon gerne mal ein bisschen plauschen. Aber ich weiß nicht, ob er mir die Einverständniserklärung unterschreibt, dass ich ihn aufnehmen darf und seine Sachen archiviere und so weiter. Naja, kommen wir jetzt noch zu den Trollen. Die Trolle sind ähnlich wie Orks, also sie sprechen die gemeinsame Sprache. Und dann steht da noch so irgendwie so ganz lustig auch wieder, dass die Trolle erstmal gar nicht sprechen konnten oder nur ganz wenig, weil sie nicht so schlau waren. Und dass dann später Sauron irgendwie eine bessere Ork-Art gezüchtet hat. Und die können dann irgendwie etwas mehr sprechen. Die sprechen aber tatsächlich nur die schwarze Sprache. Und wie Trolle sonst so sprechen, das wissen wir ja aus dem Hobbit, denn da treffen wir ja Bill, Tom und Bert und Namen austauschbar, je nach Übersetzung und so weiter. Aber ja, so sprechen also Trolle. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Zwerge. Die Zwerge haben auch eine eigene Sprache. Auch die wurde von Tolkien entwickelt zu einem gewissen Grad. Auch sie basiert auf semitischen Sprachen. Auch das könnt ihr in den PowerPoint-Slides nachlesen, die ich euch verlinken werde zu meinem Vortrag. Diese Sprache wird aber nicht mehr wirklich gebraucht, sondern die Zwerge sprechen meistens Westron und dann ihre eigene Sprache benutzen sie auch gar nicht mehr untereinander, sondern es ist eher so eine Art Gelehrtensprache oder eine Traditionssprache, in der man irgendwie traditionelle Dinge tut, aber nicht unbedingt mit den Kindern kommuniziert. Und dann steht da auch noch so schön, dass Zwerge alle quasi einen geheimen zwergischen Namen haben und da benutzen sie aber noch einen Namen für die Allgemeinheit und das sind die Zwerge, das sind die Namen, unter denen wir kennen und diese Namen sind, oder die Zwergennamen sind so geheim, dass die nicht mal auf den Grabsteinen draufstehen und darum steht zum Beispiel auf Balins Grab nicht sein Zwergenname, sondern nur Balin. Was uns zum letzten Abschnitt bringt, nämlich zur Übersetzung. Ja, ist ganz schön traurig, ne?
Ja.
Schon vorbei ist. Aber auch das ist eine Sache, die ich vermutlich schon mal irgendwann erwähnt habe und die ich ganz toll finde bei Tolkien. Wir wissen, im Hobbit hat Tolkien Zwerge eingeführt, jede Menge. Und die Namen dazu hat er sich aus der Edda geklaut. Das habe ich
Raubmord kopiert.
Genau, und das wirklich einfach raubkopiert. Das sind nämlich wirklich einfach exakte die Namen, bis auf einige wenige, die in so einer Liste von Zwergen auftauchen. Tolkien hat diese Namen benutzt, der Hobbit wurde veröffentlicht und schon kurze Zeit später war Tolkien ziemlich böse auf sich selbst, dass er das gemacht hatte. Denn er hat dann angefangen, den Hobbit einzupflegen in sein Mittelerde-Universum, was ja schon als Silmarillion existiert hat. Und er hat gesagt, ja, aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Zwerge die schrecklichen nordischen Namen haben. Ganz furchtbar. Und dann benutzen die auch noch altenglische Runen. Ganz schlimm. Geht gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Es geht ja nicht. Tolkien wäre nicht Tolkien, wenn er nicht eine Lösung gefunden hätte. Die Lösung ist Übersetzung. Tolkien hat gesagt, ja, ich habe halt den Hobbit übersetzt, ne? Und da habe ich halt einfach die Namen der Zwerge übersetzt. Und dazu habe ich mir Namen rausgesucht in Altnordisch, weil warum nicht? Auch so wieder einer meiner Lieblings-Funfacts über Tolkien. Also Tolkien, oder der Grund, warum wir eine gemeinsame Sprache haben, warum wir Westron haben in der Form, liegt daran, dass Tolkien unzufrieden damit war, dass er diese altnordischen Zwergennamen benutzt hat. Er hat sich also ein ganzes komplexes System aus verschiedenen Sprachen ausgedacht, die miteinander in Relation stehen und so weiter, weil er der Ansicht war, dass etwas unplausibel war in seinem Werk. Und das ist schon wirklich extrem viel Aufwand. Und den meisten Leuten würde es einfach überhaupt nicht stören. Es hätte auch niemand gewusst, wenn Tolkien nicht ständig draufstoßen würde und sagen, guck mal, guck mal, guck mal. Aber ja, finde ich extrem, extrem lustig. Und was hat Tolkien jetzt gemacht? Tolkien hat gesagt, okay, die Zwergennamen sind altnordisch irgendwie. Das heißt, die Leute oder die Sprache, aus denen diese Namen stammt sein müssen, müssen im Verhältnis sein zu Westron, zur gemeinsamen Sprache, so wie Englisch ist, im Verhältnis zu altnordisch, damit das aufgeht alles. Und das beschreibt er in diesem Teil zur Übersetzung. Also er sagt, Englisch ist Westron. Und dazu gibt es auch ein Zitat.
Um den Inhalt des Roten Buches als eine Geschichte darzubieten, die Leute von heute lesen können, ist der gesamte sprachliche Bestand, soweit es möglich, mit Worten unserer Zeit wiedergegeben worden. Nur die der gemeinsamen Sprachen, fremden Sprachen, wurden in ihrer ursprünglichen Form belassen, aber sie treten hauptsächlich in Personen und Ortsnamen in Erscheinung.
Was Tolkien hier sagt, ist, ich habe alles übersetzt, bis auf im weitesten Sinne Elbisch, schwarze Sprache, und sonst haben wir nicht so viel. Die gemeinsame Sprache gleich Englisch ist, dann müssen alle Sprachen, die mit der gemeinsamen Sprache verwandt sind, gleich Sprachen sein, die auch mit Englisch verwandt sind, in ähnlicher Relation.
Und hier schließt sich der Sprachbaum.
Richtig. Und das im wörtlichen Sinne, denn wir können jetzt noch mal auf diesen schönen Baum der indogermanischen Sprachen gucken. Westron ist die Sprache des Hauses Hador. Und die Leute im Haus Hador sind ja verwandt mit Leuten in Mittelerde. Also Leuten, die nie über die blauen Berge gegangen sind, nach Beleriand rein. Diese Verwandtschaft zwischen den Völkern, darüber haben wir schon gehört, zum Beispiel im Anhang A, als wir gesprochen haben über die Nordmenschen, von denen man auch sagt, dass die verwandt sind irgendwie mit den Gondorianern und es darum irgendwie bessere Beziehungen gab oder sowas. Und das hat Tolkien auch sprachlich ausgedrückt. Tolkien hat für Englisch im Westron benutzt, oder auf Deutsch ist es Deutsch. Und Rohirrisch, die Sprache der Rohirrim, verwandt sind mit den Leuten aus Gondor in irgendeiner Art und Weise, deren Sprache ist wiedergegeben als Altenglisch. Also wenn die Rohirrim im Herrn der Ringe ihre eigene Sprache sprechen, dann benutzen sie dafür, oder benutzt Tolkien dafür, Altenglisch. Das ist aber nicht die tatsächliche Sprache der Rohirrim, sondern nur die Übersetzung der tatsächlichen Sprache der Rohirrim. In der richtigen Sprache der Rohirrim, also der unübersetzten, darüber wissen wir nicht so viel, aber wir haben ein Wort, das auch im Anhang vorkommt, soweit ich weiß, nämlich Kudukan. Das ist quasi die längere Version von Kuduk, also Hobbit. Und das hat Tolkien eben gemacht, weil er gesagt hat, okay, Englisch ist das eine, Westron ist verwandt mit Rohirrisch, Englisch ist verwandt mit Altenglisch, also nehmen wir hier mal Altenglisch. Und Tolkien konnte sehr gut Altenglisch, darum bot sich das auch an. Dann gibt es noch eine weitere Beziehung dazu, nämlich die Sprache von Dal, oder Tal heißt, glaube ich, auf Deutsch.
Ja.
Also die Stadt am einsamen Berg dran. Die verhält sich zu Westron, wie Englisch sich zu Gotisch verhält. Gotisch ist eine alte germanische Sprache, also verwandt mit Deutsch, Englisch, Niederländisch und so weiter. Schon seit vielen hundert Jahren ausgestorben, aber überliefert, vor allem in einer Bibelübersetzung. Und mit Gotisch hat Tolkien sich auch ein bisschen beschäftigt. Vor allem in seiner Jugend hat er sich relativ viel damit beschäftigt. Und er hat gesagt, okay, Gotisch repräsentiert jetzt die Sprache der Leute, die so im Norden von Mittelerde leben. Und das ist auch der Grund, warum die Nordmenschen im Anhang A Namen haben wie Vidumavi, Vidugavia und so weiter. Das sind gotische Namen. Und dazu hat Christopher Tolkien in seinen Anmerkungen zu Nachrichten aus Mittelerde auch etwas geschrieben. Möchtest du vorlesen, Tobias, in Zeile 81?
Es ist eine gefährliche Tatsache, Maria.
Eine interessante.
Du hast den Witz kaputt gemacht.
Ach so, sorry.
Ich wollte jetzt im Prinzip Bilbo. Ich hätte den Text oben gedichtet, das halt, ne? Es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus der Tür zu gehen und so weiter und so fort.
Und mit
aber ich,
Königen gotische Namen zu geben?
Genau. Es ist eine interessante Sache, für die es, wie ich glaube, in keiner Schrift meines Vaters einen Hinweis gibt, dass die Namen der früheren Könige und Fürsten Gondors in gotischer und nicht altenglischer, angelsächsischer Form angegeben werden. Wie in den Fällen von Leod, Eol und den späteren Rohirrim. Wieder ein sehr interessanter Name. Vidugavia, in der Schreibung latinisiert, steht für gotisch. Oh. Vidugauja, Waldbewohner, ein belegter gotischer Name, und ebenso Vidumavi, gotisch, Vidum, Gott, Vidu Mauvi, Waldmädchen.
Vidu Mauvi vermutlich.
Ja, in diesem Sinne.
Für alle, die sich nicht mehr erinnern können, Vidu Gavi ist der König der Nordmenschen, der mit den Gondorianern verbündet ist. Und Vidu Mauvi ist seine Tochter, die den König von Gondor heiratet. Und deren Sohn ist dann der Grund für den Sippenstreit, weil die Gondorianer den König der Halbnordmann ist, nicht so richtig akzeptieren wollen. Und der Grund, dass die gotische Namen haben, ist wohl, dass Tolkien die auch wieder übersetzt hat und sich dafür eine andere germanische Sprache rausgesucht hat. Und das ist eben gotisch. Und die Goten, für alle Leute, die irgendwie nicht so geschichtsinteressiert sind, kennt man aus der Völkerwanderung, also aus der großen Wanderung verschiedener Völker nach Westen im 4. Jahrhundert, die Zeit rum, als quasi alle Leute nach Westen geströmt sind nach dem Untergang des Römischen Reiches und den Untergang des Römischen Reiches auch vorbeigeführt haben und so weiter, das sind die Goten. Tolkien rechtfertigt sich dann auch gleich mal.
Dieses Verfahren bedarf vielleicht einer Rechtfertigung. Wenn alle Namen in ihrer ursprünglichen Form angegeben worden wären, würde, wie mir schien, ein wesentliches Merkmal jener Zeit verschleiert, dessen sich die Hobbits bewusst waren. Nämlich der Gegensatz zwischen einer weit verbreiteten Sprache, die für sie so üblich und gewohnt war, wie Englisch, Deutsch für uns heutige, und den lebendigen Resten von viel älteren und ehrwürdigeren Sprachen, alle Namen wären, wenn sie lediglich transkribiert worden wären, den modernen Menschen gleich alt erschienen. Wenn zum Beispiel der elbische Name Imladris und die Westhorn-Übersetzung Kirnugiel beide unverändert geblieben wären. Karnigul. Mensch, Tolkien, hättest du nicht einfachere Wörter nehmen können?
Nein.
Damn it.
Also Karnigul hatte ich eben schon erwähnt, ist quasi der unübersetzte Name von Bruchtal in Westron. So was, Tolkiens Erklärung, warum er diese Übersetzungssache gemacht hat, ist eben, wenn alles Englisch wäre, wenn alle Sachen englischen Namen hätten oder nichts englischen Namen hätte, wenn also auch die Hobbits Maurer Labinki hießen und so weiter, dann könnten die Lesenden überhaupt nicht unterscheiden zwischen was ist für die Hobbits verständlich und was ist für die Hobbits unverständlich. Und indem er die Namen übersetzt hat, übersetzt in Anführungszeichen, wissen wir eben, was wir verstehen sollen und was die Hobbits verstehen und was sie nicht verstehen. Und das ist eben wie das, was du eben erzählt hast mit diesem Film, wo der Charakter immer mehr und mehr versteht und wie dann auch. Genauso ist das auch von Tolkien gedacht. Also die Hobbits verstehen die elbischen Namen nicht und darum sind sie auch nicht übersetzt. Aber sie verstehen natürlich ihre eigenen Ortsnamen, weil die in ihrer eigenen Sprache sind. Auch da wieder hat Tolkien sich vermutlich mehr Aufwand gemacht, als es den Lesenden aufgefallen wäre oder so weiter. Aber andererseits war Tolkien ja auch ein Vorreiter in diesem Feld der Fantasy. Und auch heute ist es so, dass man ja in Fantasy-Romanen meistens Ortsnamen hat, die man selber versteht. Und dann, wenn man in irgendwie andere Bereiche des Landes geht, die irgendwie ein wenig unbekannter sind, den Charakteren, dann haben die Orte vielleicht irgendwie komische Namen, die irgendwie ein bisschen exotisch klingen. Aber Tolkien war schon einer der Autoren, die sich da am allermeisten Gedanken drüber gemacht haben. Sowas Ähnliches finden wir zum Beispiel bei Aragorn. Wir haben es eben schon angesprochen. In Aragorn, falls sich da einige Leute noch erinnern, gibt es einige Orte, die verschiedene Namen haben in verschiedenen Sprachen. Und das ist eine Sache, die auf jeden Fall von Tolkien inspiriert ist. Und die auch wieder eine sehr natürliche Sache ist. Also auch in unserer Welt haben Städte unterschiedliche Namen, je nachdem, welcher Sprache man spricht. Zumindest in Städten, die gut bekannt sind, also in Europa sind, wo Leute schon früh einen Namen für brauchten, da gibt es das ja öfter. Und das ist eine Sache, die eben völlig natürlich wäre, aber in Fantasy-Romanen häufig überhaupt nicht bedacht wird, weil die Leute sich da keine Gedanken drüber machen, weil sie es im Lesenden nicht zu schwer machen wollen und so weiter. Aber Tolkien hat sich da sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht. Und falls ihr euch dafür mehr interessiert, empfehle ich jetzt noch einen Aufsatz, der ausnahmsweise mal nicht von mir ist.
Oh nein, aber auch nicht von mir.
Sondern von Thomas Honecker, der hat einen Artikel geschrieben namens The Restaurant Turned into Modern English, den ihr euch im Internet runterladen könnt. Da werden wir einen Link angeben. Und da dröselt er es nochmal alles auf, wie das ist mit den Verwandtschaftsverhältnissen von den Sprachen in Mittelerde und mit den Übersetzungssprachen in Anführungszeichen und so weiter. Und damit habe ich fertig.
Oh mein Gott, Maria.
Hast du noch irgendwelche Fragen, Tobias?
Werden die nächsten Themen wieder interessanter?
Nein.
Oh, wieso nicht?
Naja, wir lesen jetzt ja in der nächsten Staffel lesen wir ja Buch der verschollenen Geschichten, Teil 1. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es bei dir ankommen wird. Also ich bin sehr gespannt. Entweder es wird dir richtig gut gefallen oder du wirst es hassen und du wirst mich mit jeder Folge mehr hassen, in der wir es lesen.
Ja, sagen wir mal so. Ich komme so zumindest dazu, die Bücher mal zu lesen.
Ja, und dich darüber aufzuregen, vielleicht sogar noch vor einem breiten Publikum.
Aber warum sollte ich mich darüber aufregen? Also ich meine...
Naja, also der hat ja schon Bär und Lucien nicht so gut gefallen.
Ja.
Und die sind eher so Richtung Bär und Lucien.
Naja, wobei ich ja sagen musste, Bären und Lucien hat mir deshalb nicht gefallen, weil das nicht in den Gesamtkontext gepasst hat.
Gut, dann gefällt dir das vielleicht besser. Auf jeden Fall wirst du deutlich mehr Details kriegen als...
Siehst du, das ist doch schon mal ein Gewinn.
Und es gibt auch viel mehr direkte Sprache und Dialoge und solche Dinge. Naja, wir werden einfach sehen.
Wovon handelt denn das erste Kapitel, so als Sneak Peek?
Es ist im Wesentlichen die Handlung vom Silmarillion.
Yeah.
Nochmal. Also wir beginnen auch wieder mit der Einolinderle, aber sie ist anders als im Silmarillion. Und das kann ich eigentlich schon mal erzählen, was ich mir vorstelle für die nächste Staffel. Also falls ihr vorhabt, den Podcast weiterzuhören, dann hört jetzt bitte ganz genau zu. Also, wie gesagt, das Buch der verschollenen Geschichte, Tolkiens Frühwerk. Ich denke, wir werden auch wieder eine Einführungsfolge machen, wo wir irgendwie ein bisschen den zeitliche Einordnung von dem Werk darstellen, wie wir es auch beim Silmarillion in der ersten Folge gemacht haben. Wie gesagt, die Handlung ist im Wesentlichen mit dem Silmarillion in den Grundzügen identisch, aber ganz viele Details sind ganz, ganz, ganz anders.
Okay.
Und ich denke, es wird sehr spannend sein, das zu lesen und sich immer zu überlegen, was ist anders und was ist gleich. Und dazu bekommt er jetzt schon mal eine Hausaufgabe von mir, die in der ganzen Zeit über gleich bleiben wird.
Genau. Lies das nächste Kapitel.
Das auch, aber es gibt noch eine Zusatzaufgabe. Und zwar schickt mir eine Sache, die gleich ist wie im entsprechenden Silmarillion-Kapitel und schickt mir eine Sache, die anders ist. Und ich weiß noch nicht genau was, aber ich dachte, wir machen das so ein bisschen wie bei Stadt, Land, Fluss. Also die Person, die die meisten Sachen einreicht, die niemand sonst hat, bekommt am Ende irgendwas. Ich weiß noch nicht genau was.
Der Kater von Beleriand.
Nein, irgendwas Schöneres.
Wir haben auch übrigens noch wir müssen uns auch noch überlegen, wie wir das machen. Wir haben natürlich von Claire Cotta noch 1-2 Bücher gespendet bekommen, die wir verlosen können. Also wer das Buch noch nicht hat, der müssen wir uns überlegen, wie wir das dann machen. Und
ich würde vorschlagen, wir geben als Aufgabe, dass die Personen uns bitte schreiben wollen, worauf sie sich am meisten freuen in der nächsten Staffel oder was sie erwarten von den Büchern oder
ja, das ist ja die Frage, wollen wir sie jetzt einfach so kurz vor Schluss raushauen oder wenn wir eine Interimsfolge machen, wo wir auf das Werk und Co. eingehen und vielleicht noch ein bisschen Feedback, was gekommen ist, wollen wir es da verlosen?
Ich würde es jetzt schon anfangen und das dann laufen lassen, bis wir quasi mit dem Buch anfangen.
Ja, wir müssen ja eine Deadline geben. Und ja, ich weiß auch gerade nicht auswendig, wie viele Bücher. Und du musst ja, wenn du ein Gewinnspiel machst, musst ja sagen, was gibt es zu gewinnen, bis wann gibt es das zu gewinnen und was ist die Aufgabe, um es zu gewinnen.
Aber die Deadline können wir auch jetzt schon setzen.
Ja.
Also wir werden nächsten Monat definitiv keine ganze Folge aufnehmen, weil wir da so andere Dinge zu tun haben.
Ich dachte, wir nehmen einfach während die anderen abbauen auf.
Ach ja, genau. Und zwar jeden Tag.
Nee, das nicht. Also wir haben auf jeden Fall überlegt, dass wir am Pfingstenmontag eine Live-Schalte von dem Tolkien-Tag-Aufbau machen. Das ist ja Pfingstmontag, der 20. Da werden wir zumindest Johnny, Annika und ich sind vor Ort.
Ich auch.
Ja, vielleicht bist du als Gast dann dabei, falls die anderen nicht können. Und dann.
Ich werde auf jeden Fall im Hintergrund reden. Ihr könnt doch keine Podcast-Folge machen, wenn ich da bin. Und
natürlich können wir das.
Entschuldigung, da könnte ich einfach Leute ausschließen.
Wir schießen ja keinen aus, wir setzen uns da gemütlich hin. Aber du kannst auch als regulärer Gast kommen.
Ich möchte dich auch subversive die Aufnahme stören.
Kannst du auch. Dann gibt's, glaube ich, nur kein Internet für dich über das Wochenende.
Da kann ich leider nicht arbeiten, dann muss ich nach Hause.
Tja, dann ist das so.
Okay, wir sollten uns auf jeden Fall auch eine Zeit weiter gegenseitig bedrohen. Kommt gut an, glaube ich. Aber vermutlich werden wir dann im Juni aufnehmen und dann die nächste Folge dann im Juli.
Ja, wobei, wie gesagt, die Frage ist ja tatsächlich, was die nächste Folge ist. Weil wenn es jetzt wirklich nur eine Interimsfolge wird, die noch nicht wirklich so tief eingeht, könnten wir die ja relativ zeitnah auch machen, je nachdem, wie es bei dir aussieht.
Was genau meinst du jetzt damit? Meinst du eine Feedback-Folge oder?
Genau, also du hast ja gesagt, du wolltest nochmal, was das nächste Buch im Prinzip so ist, wie wir es ja auch beim Silmarillion gemacht haben in der ersten Folge.
Das erfordert aber auf jeden Fall einiges an Vorbereitung.
Okay, das weiß ich ja nicht, darum frage ich dich ja.
Ja, also ich werde es auf jeden Fall nicht nächsten Monat machen. Also Juni ist deutlich realistischer.
Okay, dann sag was an. Das wird bei mir wahrscheinlich nur eher Juli.
Also ich bin sowohl im Juni als auch im Juli. Wir können auch eine Sommerpause machen und dann im September wieder anfangen.
Also August dann auch überspringen?
Im August habe ich mehr Zeit, aber also Juli ist bei mir richtig voll.
Ja, dann will ich mich August dann eher sagen.
Also da hätte ich voraussichtlich in den ersten beiden Wochen Zeit und dann würde ich irgendwann nach Österreich fahren. Ich habe eigentlich keine Lust, wieder die Sachen mitzunehmen, was ich letztes Jahr ja gemacht habe. Also irgendwie vor dem 13. August.
Ja, wir können ja den ersten Mittwoch im Monat nehmen.
Der siebte. Und das wäre dann die Einleitungsfolge schon.
Ja, wie auch immer. Also wenn wir keine Feedback-Folge oder ähnliches machen, dann ja.
Wir kriegen halt aktuell extrem wenig Feedback. Also eigentlich gar keins mehr, von daher.
Okay, das ist also habt ihr gehört, das ist ein Hinweis an euch da draußen.
Lässt du die Sachen immer, wo wir den Termin besprechen, drin?
Ja, natürlich.
Ich dachte, den schneidest du raus.
Und wieso? Die Leute sollen da wissen, wie schwierig es ist.
Wo wir immer erzählen, ja, dann bin ich mit meiner Mutter in Urlaub, da kann ich nicht.
Na, so genaue Sachen tun wir ja selten.
Okay.
Aber wenn du halt sagst, irgendwie, du bist längere Zeit nicht da oder ich sage, ich bin ja jetzt irgendwie wahrscheinlich 3 Wochen am Stück dann in Geldern, weil es ja von den Teuchentagen direkt nach Oberhausen geht.
Ah ja, ich bin auch. Bin ich auch.
Ne, das sind so Sachen, da man kann ruhig wissen, dass wir viel beschäftigte Menschen sind.
Und vor allem für in Tolkiens Bestreben sind wir.
Ja, gut, dann gibt es eine große, lange Sommerpause, was nicht jedem gefallen wird, aber dem ist nun mal so. Und
also ich würde, wie gesagt, vorschlagen, dass wir jetzt schon mal die Verlosung starten und die Leute uns jetzt schon mal Sachen schreiben können.
Die haben ja jetzt auch lang genug Zeit.
Ja, genau. Also ihr dürft uns jetzt schon mal schreiben per E-Mail beziehungsweise über das Kontaktformular auf unserer Webseite, was ihr euch von der nächsten Staffel erhofft. Also im Sinne von sowohl, was erwartet ihr von dem Buch, als auch, was erwartet ihr von uns, als auch, welche Ängste habt ihr oder welche Erwartungen oder was auch immer. Also schreibt uns einfach, was ihr erwartet von der zweiten Folge, von der zweiten Staffel und von Buch der verschollenen Geschichten. Und dann gibt es, sobald wir die erste Folge zum einem Kapitel aufnehmen, dauerhaft die Hausaufgabe, mir eine Sache zu schreiben, die anders ist als im Silmarillion und eine Sache, die gleich ist. Und dabei möglichst etwas raussuchen, was vielleicht etwas detailreicher ist, also etwas mehr im Detail liegt. Denn wenn ihr das schreibt, was Christopher Tolkien in seinen Notizen schreibt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass auch andere Leute das schreiben. Aber ich habe sehr viel Hoffnung, dass er da gut mit klarkommt.
Das sind 111 Tage, bis die nächste Folge aufgenommen wird. Das ist eine verdammt lange Sommerpause.
Ja, aber wir haben ja verdammt viel zu tun.
Ja, nur so wird das wahrscheinlich eher 100, bis wir dann auch mit History of Middle-Earth durch sind.
Tja, weißt du, man muss auch mal Abstriche machen. Kann nicht alles machen im Leben.
Alles klar. Dann meine Frage, wie war dein Tee, dein Basentee?
Gut, ich hätte aber noch eine Sache zur nächsten Staffel.
Ja.
Wenn ich noch sagen darf. In der ersten Staffel haben wir beim Silmarillion sehr viel über Werksgeschichte gesprochen. Ich kann schon mal anteasern, in der zweiten Staffel werden wir uns sehr viel mit Tolkiens Quellen beschäftigen, also da, wo er abgeschrieben hat. Und da sind einige Sachen dabei, die sehr offensichtlich sind, ne, Mythologien und sowas, aber es sind auch einige Sachen dabei, mit denen einige von euch bestimmt nicht rechnen. Also, seid schon mal gespannt. Und jetzt zu meinem Tee. Mein Tee war völlig durchschnittlich. Ich muss jetzt ziemlich stark auf Toilette. Ich weiß nicht, ob es doch ein Blasentee ist, aber Ich 2 von 3 Silmaril.
Oh, das ist ja schon eine Menge.
Ja gut, aber es gibt halt auch nur 3.
Ja, aber ich meine, das ist schon mal, ich hätte jetzt bei einem gedacht oder vielleicht 1,5.
Aber wenn er durchschnittlich ist, ist durchschnittlich nicht 2?
Nicht bei 3. Durchschnittlich wären 1,5 Silmaril.
Okay, 1,5 Silmaril. Auch wenn man die, glaube ich, nicht aufspalten kann, aber.
Mein Tee bekommt natürlich 3 von 3 Silmaril, weil ich habe ihn mir auch ausgesucht.
Das ist korrekt. Ja. Dann sehen wir vielleicht die eine oder andere Person auf den Tolkien-Tagen.
Was ich sehr hoffe.
Ja, du wirst ja eventuell mal designiert am Stand sitzen für eine längere Zeit, wo man dich vielleicht treffen kann.
Ansonsten bin ich aber auch einfach schlecht zu übersehen auf dem Gelände.
Das ist korrekt. Ich bin in der Regel sehr gut zu übersehen und ich bin auch sehr schlecht erreichbar.
Von aber daher, ich schenke dir natürlich trotzdem entgegen.
auf jeden Fall bitte ganz viele Geschenke bringen zum DTG-Stand. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass er mich da treffen wird.
Aber man kann dann ja bei Geschenkübergabe kann man Maria auch ausrufen lassen. Ob sie dann kommt, ist ja natürlich auf einer anderen Frage.
Ja, und wie gestresst ich da bin. Ja.
Du musst ein bisschen mehr entspannter sein.
Ja, aber ich weiß ja auch aus den letzten Jahren, wie das ablief, wo dann irgendwie immer zum DTG-Stand gegangen sind und immer Leute sagten, ja, da waren gerade wieder Leute da, die haben gehofft, dich zu treffen und dann so. Und dann dachte ich, ja gut.
Tja. Und du kannst nicht alles haben, da muss ich die leckeren Sachen leider alleine essen.
Was für leckere Sachen?
Die wir letztes Jahr bekommen haben. Ah nee, das war Tollcast, Entschuldigung.
Ich dachte schon, du hättest einfach Sachen gegessen ohne mich.
Aber schauen wir mal, Essen ist ein sehr guter Hinweis, weil ich muss mir jetzt ganz dringend mal mein Frühstück machen.
Oho.
Irgendwie bin ich heute nicht dazu gekommen zu essen. Ja, leider in letzter Zeit viel zu häufig. Und ihr da draußen hört uns, wenn nichts dazwischen kommt, im Positiven wie Negativen, dann in knapp 100 Tagen wieder auf dieser Welle mit einem komplett neuen Buch, mit Geschichten, von denen wir noch nie etwas gehört haben.
Gar kein Fall. Charakter, die völlig unbekannt sind.
Und ich verabschiede mich in die Sommerpause bei euch und überlasse die letzten Worte, wie immer, der geschätzten Maria.
Lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.